muss ja noch mal kurz ausatmen. Ich weiß nicht, ob ihr draußen das gehört habt, aber der Gast der heutigen Folge hat sich noch mal einen Schluck gegönnt. Was trinkst du da? Du darfst es zeigen, es ist in Ordnung.
Oh Gott, das werden viele wahrscheinlich als echt eklig betiteln. Aber ich trinke immer so Pepsi Vanilla Cream Soda Zero. Die gibt es einmal mit Vanille und einmal mit Strawberry. Und die finde ich richtig geil.
Okay. Ich glaube, es ist nicht meins. Früher, als du noch nicht lebtest, da gab es Coke Vanille, ja?
Ja, habe ich früher auch getrunken.
Ja, und das war was ganz, ganz Außergewöhnliches. Also das hat man einfach nicht oft gefunden. Wir hatten damals auch noch Coca-Cola Lights. Gibt es, glaube ich, immer noch, aber sehr selten. Und wir hatten koffeinfrei. Gab es auch. Ja?
Das so. Kenne ich nicht.
Ja, alles vor deiner Zeit gewesen. Aber, liebe Leute da draußen, mir wurde nochmal gesagt, du musst am Anfang direkt Werbung machen. Werbung für schwarzgelberunde.de, für den YouTube-Kanal, bei dem ihr ja gerade zuschaut, oder Spotify oder was auch immer, wo ihr zuhört. Einfach alles, wenn es irgendwie geht, abonnieren, klicken, liken, hypen und so weiter. Ihr erkennt das, und wenn ihr denkt, das Ding sollte ich supporten, einfach vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de, da findet ihr alle Infos. Und mein Gast muss mir kurz sagen, denn ich habe extra beim Aufruf zu den Hörerfragen Joe gesagt, weil ich ja nicht weiß, wie man den Vornamen richtig ausspricht. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, Herr Tamm. Also bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor.
Boah, wie man den Namen ausspricht. Also wenn du meine Mutter fragen würdest, dann würde sie immer sagen Joshua. Von The Joshua Tree, damals irgendein Album war das, glaube ich, von irgendwem U2 oder so, ich weiß es gar nicht genau. Aber an sich, ich würde sagen Josh. Wenn mich jemand fragt, stell dich vor, sage ich, hi, Josh. Aber Josh ist in Ordnung. Früher war Yoshi auch ganz gefragt. Das ist mittlerweile Gott sei Dank weg. Deswegen bin ich jetzt froh, dass es Josh ist.
Bist du alt geworden, ja?
Ja, Gott sei Dank aber auch. Bin ich gar nicht böse drum. Josh finde ich weitaus besser als Yoshi. Deswegen, Josh wäre richtig. Aber Josh, wie gesagt, geht auch. Alles ganz entspannt.
Ja, aber unser noch Nationalmannschaftskapitän, der wird ja Joshua ausgesprochen.
Ja, finde ich auch ganz verrückt. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, ja, ich habe nichts gegen. Ne? Ich bin nicht böse, wenn er anders heißt als ich, aber das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Eigentlich wollte ich ja mit den News reinstarten und wir erklären gleich natürlich noch, was du machst, weil du hast ja auch ein BVB-Trikot an und so weiter. Aber ich wollte mit der News reinstarten, dass Laura von Torra der Zone verlässt. Ja. Herzschmerz beim Streamingdienst aus München.
Hab ich auch gelesen.
Und jetzt müssen sie da neue Gesichter irgendwie präsentieren. Wäre das was für dich?
Boah, ja, an sich. Also wenn ich jetzt mein Buch damals zum Abi raushole, ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her, da wird bei diesem, da hat man reingeschrieben, bei anderen Leuten zum Beispiel auch, was sie beruflich irgendwann machen. Und da war bei mir ganz häufig Moderator, Kommentator, all das drin, weil ich auch generell damals schon so gerne vor Bühne stand und sowas. Deswegen, also ja, ich könnte mir das schon vorstellen.
Ja, die Laura geht anscheinend zu RTL Sky, sind aktuell Gerüchte. Wir beschäftigen uns heute natürlich auch mit, ja, was heißt Gerüchten? Ja? Eben kam ja die Meldung rein und zwar ganz kurz, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Da bin ich dankbar, muss ich sagen. Ja, weil es wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir 2 Stunden darüber diskutieren, wie viel Geld Borussia Dortmund am Ende für Said Elmaleh ausgeben wird. Und jetzt heißt es angeblich, der Kollege Patrick Berger von Sky hat es gemeldet, die steigen aus. Die BVB-Bosse haben die Schnauze voll. Darüber sprechen wir natürlich heute, ist doch gar keine Frage. Aber ich muss von dir zunächst mal wissen, beziehungsweise die Leute da draußen, was hast du mit Borussia Dortmund zu tun? Scheinst du auch Fan zu sein, ne?
Ja, also primär bin ich Fan, seit ich denken kann. Also ich war das erste Mal im Stadion mit, keine Ahnung, 4 oder 5, damals noch in diesem Rewe-Familienblock. Bin dann, glaube ich, seit ich 14 bin oder so auf der Süd regelmäßig. Ich habe jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal eine Dauerkarte für die Süd. Also ich bin schwarz-gelb aufgewachsen. Bin auch ein bisschen froh, dass sich meine Mutter durchgesetzt hat. Mein Papa ist nämlich Gladbach-Fan. Deswegen habe ich mich quasi bei den beiden Polen für die richtige Borussia entschieden, ne? Für den glorreichen BVB. Und ja, ich habe dann immer angefangen, Content zu machen. Und dann kam jetzt vor einem Jahr circa, würde ich sagen, der BVB mal auf mich zu, hältst du nicht Lust, mal was zusammenzumachen? Und so bin ich jetzt auch, was Content angeht, ab und zu mal ein bisschen mit dem BVB im Austausch und machen ab und zu mal was zusammen. Ich habe auch schon 1, 2 Videos gemacht, die auf dem BVB-Channel ausgestrahlt wurden. Also der Übergang war jetzt so minimal schon mal da, aber ich hoffe natürlich so als durch und durch BVB-Fan, dass es gerne noch ein bisschen mehr wird.
Na, der Hörer Markus, der hat mich heute wieder angeschrieben, mit dem habe ich auch diskutiert. Ich bin sehr gespannt, was hinterher seine Meinung ist zu dem, was du gesagt hast. Und der hat auch gefragt, wer ist denn dein Gast? Ja, weil er kannte dich nicht. Dann habe ich ihm direkt mal geschrieben, wie dein Instagram-Account lautet, damit er dir auch folgen kann. Und dann denke ich so, ja, das ist eigentlich genau die richtige Plattform hier, damit auch mal neue Gesichter irgendwie bekannt werden. Also jetzt würde ich nicht sagen, dass du in der BVB-Bubble nicht bekannt bist, weil du hast auch mehr Follower als ich, deutlich mehr. Von daher ist das alles gut. Aber trotzdem wird es ja den einen oder anderen geben, der hier eher so ein Format guckt und denkt, wer ist das eigentlich und was macht der genau? Und bist du denn gebürtiger Dortmunder oder wo bist du unterwegs?
Also die Leute, die aus Dortmund oder Umgebung kommen, die kennen Waltrop. Ich komme aus Waltrop. Ja. Aber die Leute, die das vielleicht ein bisschen weiter wechseln, gibt ja auch viele BVB-Fans in Berlin und sowas, die werden Waltrop nicht kennen. Das ist so ein kleines Städtchen direkt neben Dortmund. Also ich wohne noch direkt an der Grenze. Ich sag mal, zu Fuß wäre ich in 10 Minuten in Dortmund und mit dem Auto bin ich in 3 Minuten in Dortmund. Also Ballungsgebiet Dortmund, aber in Dortmund theoretisch, ja.
Metropolregion Dortmund.
Oder so. Ja? Klingt noch besser, klingt noch viel schöner.
ja, das denke ich auch. Also Metropolregion Dortmund, da gehören ja dann auch so Städte dazu wie Bochum und Castrop, sowas, ja. Und eben Waltrop. Und ja, erstmal schön, dass du eine Dauerkarte hast. In welchem Block werde ich dich finden?
Block 10.
Oh, ja. Also direkt ganz unten. Ich bin ja genau an der anderen Seite im Block 15.
Ja.
Und wir sprechen heute natürlich auch über die Vorfreude zur neuen Saison. Aber lass uns jetzt starten mit dem aktuellen Thema, weil ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Das wollen die Leute jetzt auch unbedingt hören, wie unsere Meinung dazu ist, ob wir das nachvollziehen können und so weiter und so fort. Ich habe natürlich dann auch einige Hörerfragen bekommen. Vielen Dank dafür, die gefragt haben, ist er das wert? Ja oder nein? Dazu habe ich gleich dann auch noch eine Theorie, ob er das so wert ist oder nicht. Aber die aktuelle Meldung ist, Borussia Dortmund steigt aus aus dem Poker um Said Elmaleh. Kannst du nachvollziehen, dass die BVB-Bosse jetzt irgendwann sagen, nee, wenn der FC das nächste Angebot wieder abgelehnt hat, das war angeblich 48 Millionen Euro plus Boni, die das relativ schnell auf ungefähr 50 steigen lassen, plus dann nochmal ein paar Millionen Boni extra. Kannst du verstehen, dass die sagen, nee, irgendwann ist Schluss, wir wollen jetzt auch mal das Ding durchziehen und wir müssen für uns eine Entscheidung treffen?
Ja, hundertprozentig. Also es gibt ja auch generell, was gesagt wurde, auch so ein paar verschiedene Summen. Einmal diese 48 Millionen plus 2 plus 5 irgendwie nochmal schwer zu erreichen. Ich habe gestern noch gelesen, irgendwie 46 Millionen plus 3 relativ einfach und nochmal plus 4, 5, die ein bisschen schwieriger sind. Aber generell würde ich sagen, dass das ein Angebot, gerade in der Bundesliga, gerade wenn Elmaleh wirklich sagt, ich möchte nur zu Borussia Dortmund gehen. Der hat ja auch den ganzen anderen Verein abgesagt. Milan hat er abgesagt. Er hat Brentford, glaube ich, abgesagt. Premier League und Serie A, weil er nur zum BVB möchte. Und dann hätte ich gedacht, klar, ist es gut, dass Köln hart bleibt und sagt, ey, wenn ihr 50 Millionen haben, aber wenn ihr dann noch 45 bis 50 Millionen bekommt, was auch immer da jetzt die genaue Summe ist, und der Junge will nur zum BVB den nächsten Schritt machen, dann würde ich doch sagen, okay, komm, wir lassen ihn gehen. Dortmund hat, weiß nicht, was er da, Königstransfer bisher, ich glaube, noch Dembélé oder sowas mit 35 Millionen. Mhm, die würden da fast nochmal 15 Millionen mehr bieten, was ja auch gar nicht Dortmund-like ist aus den letzten Jahren, dass sie so viel Geld für den Spieler zahlen. Da hätte ich an Bochum-Stelle gesagt, ey, ganz ehrlich, komm, der Junge soll seinen Traum leben. Das Angebot von Brentford hatten die damals auch angenommen. Das waren, glaube ich, 45 Millionen sogar nur. Deswegen kann ich es aus Köln-Sicht nicht ganz nachvollziehen. Aus Dortmund-Sicht kann ich schon wieder nachvollziehen, dass sie sagen, ey, ganz ehrlich, da haben wir keine Lust drauf. Wir gehen hier schon wirklich an unsere Grenzen finanziell für den Spieler, der möchte unbedingt zum BVB kommen. Eigentlich haben Köln und Dortmund auch ein gutes Verhältnis, hätte ich jetzt gesagt. Viele Transfers von links nach rechts schon gegangen. Aber ich finde es schade. Ich hätte Elmaleh richtig, richtig gerne im BVB gesehen. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, ehrlich gesagt, weil ich dachte wirklich, dass er durchgeht, der Transfer. Du hast es gerade vielleicht auch gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht, als dann gerade die Nachricht kam, dass es nicht so ist. Aber ich bin gespannt. Ole Burg ist eher am Kochen. Ich denke, der wird noch ein weiteres Ass aus dem Ärmel zaubern, was dann vielleicht nur 35 Millionen kostet.
Ja, das ist ja eben der Punkt. Ja, was ist Plan B? Da wurde jetzt zuletzt auch häufig drüber diskutiert, aber wir bleiben jetzt erstmal bei Elmaleh, weil ich finde, dass er viele tolle Fähigkeiten mitbringt. Wir haben hier auch schon intensiv darüber diskutiert, was er kann. Als Julian Witzel zu Gast war, hat er ausführlich beschrieben, was sind die Stärken dieses Spielers, was muss er vielleicht noch verbessern, aber er hat unglaublich viel Upside, ganz, ganz viel Potenzial und natürlich auch noch Raum für Verbesserung.
Ja.
Und der Junge ist auch erst 19 Jahre alt. Und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, weil ganz viele Leute sagen, ja, kann man für den überhaupt so viel Geld auf den Tisch legen? Ist er denn deiner Meinung nach, bevor ich nochmal selber was dazu sage, ist er denn deiner Meinung nach dieses Geld wert?
Ja, hundertprozentig. Also für mich ist das ein No-Brainer gewesen. Ich wäre bis 50 Millionen, wenn ich jetzt beim BVB wäre, ich hätte wahrscheinlich gesagt, 50 Millionen würde ich machen. Die Leute werden es da besser wissen, weil für mich ist ein No-Brainer. Wenn der jetzt nächstes Jahr unter Klopp nominiert wird, 2, 3 gute Länderspiele macht, den BVB vielleicht in der Champions League auch mal ein bisschen weiterbringt, dass er vielleicht außer seine 4-5 Tore macht, dann hat er halt easy nächstes Jahr einen Marktwert von 70, 80, 90, 100 Millionen. Und wenn er irgendwann sagt, ich würde wechseln wollen, dann wäre das immer noch eine Win-Win-Situation, weil wir einen großen Gewinn machen und er halt uns viel gebracht hat. Also für mich wäre es ein No-Brainer gewesen, weil ich glaube nicht, dass er einbrechen wird, weil ich finde ihn auch einfach wahnsinnig gut. Aber ja, gut, irgendwann musst du halt die Reißleine ziehen und sagen, okay, dann halt nicht. Er ist halt nicht das einzige Talent auf dem Markt, offensiv. Es gibt noch einige andere, aber ja, schade finde ich es trotzdem. Gerade weil er sich auch so vorbildlich verhält. Er hätte bei Köln, er hätte sich rausstreiken können, er hätte sagen können, nee, ich will hier nicht bleiben, ich gehe auf jeden Fall weg, wenn das Angebot nicht annimmt. Hat er alles nicht gemacht. Und solche Spieler sind heutzutage noch wirklich schwer zu finden. Das mit 19 schon, dass die Familie auch direkt sagt, nein, 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 der wird hier bleiben bei der Familie, der soll sich hier erstmal aufbauen und dann irgendwann können wir gucken, wo es hingeht. Erinnert mich so ein bisschen an Bellingham mit der Familie, die so ihn super gepusht hat, super verständnisvoll, weil man viel gemacht hat. Also bei Jude damals, bei Job war jetzt ein bisschen was anderes. Und das hätte mich gefreut. Ich hätte gesagt, bezahlt's, aber ja, so ist es halt.
Ich finde, er ist deswegen so viel wert, sind genau die Punkte, die du angesprochen hast. Der wird jetzt definitiv von Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft nominiert werden.
Ja.
Das ist eine sichere Sache, also da wird nichts dran vorbeiführen. So. Dann wird er schon mal 10 bis 15 Millionen Euro teurer, weil er auf einem ganz anderen Level unterwegs ist, eben im Trikot der Nationalmannschaft. Er hat eine ganz andere Bekanntheit und nochmal mehr Vereine werden dann auf ihn aufmerksam. Und was du sagst, wenn er in der Champions League mal seine 4-5 Buden macht, ja, muss er keine 10 Tore machen. Vielleicht reichen auch 3 oder 4,
ja,
die bei ihm ja oft auch sehr spektakulär sind, um sich so in den Fokus zu rücken, dass der dann nächste Saison 70, 80, 90 Millionen Euro kostet. So. Die Sache ist aber die, wenn sie ihn diesen Sommer nicht bekommen, glaube ich, werden sie ihn nie bekommen.
Ja, oder siehst du das anders? Ja. Da hundertprozentig. Das ist der letzte Saison, wo sie ihn holen können. Weil Dortmund wird nächstes Jahr vielleicht wieder sagen 50 Millionen oder 45. Aber wenn er halt bei Köln gut spielt, dann hat er halt einen Marktwert von 70, 80 Millionen. Wenn er schlecht spielt, dann wird er runtergehen, der Marktwert. Dann wird Dortmund ihn vielleicht auch nicht mehr haben wollen. Deswegen, für mich war das auch die einzige Chance jetzt, die einzige Gelegenheit, dass er zum BVB kommt. Und die ist jetzt scheinbar vorbei. Deswegen glaube ich, dass wir Said Elmadi nicht im BVB-Dress sehen werden.
Inwiefern bist du ein bisschen überrascht, dass Thomas Kessler und der erste FC Köln da so hartnäckig sind?
Ich kann es verstehen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und das passt eigentlich gerade sehr, sehr gut. Köln hat halt von Anfang an diese 50 Millionen Raum geworfen. Und wenn du einmal sagst, unter 50 Millionen lassen wir ihn nicht gehen, Sockelablöse, dann würdest du auch ein bisschen dein Gesicht verlieren, auch wenn es dann 48 Millionen sind. Dann würde am Ende jeder sagen, ja, 50 Millionen haben wir nicht bekommen. Ne? Klar, durch die Boni und sowas hätte das ein bisschen ausgeglichen, aber ich verstehe auch so ein bisschen, dass sie ihr Gesicht wahren wollen. Ich verstehe generell nicht, warum die damals diese 50 Millionen Raum geworfen haben. Hätten sie einfach gesagt, so ja, ab Summe X würden wir ihn gehen lassen, dann wären vielleicht auch 48 in Ordnung gewesen, aber dadurch, dass er damals sagte, diese 50 Millionen, die bräuchten wir schon, ja, war halt auch so ein bisschen Druck da, zu sagen, okay, dann wollen wir die aber auch wirklich haben. Wie gesagt, ob das jetzt einfach nur so ein Ego-Ding ist, der sagt, ey, nee, ich lasse nicht unter 50 Millionen gehen und die Boni sind mir egal, weil an sich, sind wir mal ehrlich, was ich gelesen habe, wären die schwereren Boni auch nicht so unendlich schwer. Da war dann sowas wie irgendwie Nationalländer oder Länderspiele irgendwie 3 bis 4, 5 irgendwie sowas. Das ist jetzt auch nicht unmöglich bei dem, ne? Also, das wären über 50 Millionen gewesen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade und ja, ein bisschen ärgerlich auch einfach.
Hattest du denn etwa erhofft, dass der morgen vorgestellt wird? Ja, ich höre das bei dir so ein bisschen raus, weil Neuzugang beim Supercup vorstellen ist ja in dem Rahmen ein bisschen schwierig, weil es ja auch ein offizielles Spiel ist und ja, es findet in Dortmund statt, aber eigentlich ist es kein Spiel von Borussia Dortmund, also ist der BVB veranstaltet sozusagen, sondern es ist halt ja Vizemeister gegen den Doublesieger, aber bei so einer Saisoneröffnung hätte man das halt auch wunderbar inszenieren können, muss man auch sagen.
Boah, also ich habe nicht drüber nachgedacht. Jetzt, wo du es sagst, bricht mir aber ein bisschen das Herz. Das hätte passieren können. Aber ich habe mir schon gedacht, dass die Kölner nicht so schnell das Angebot annehmen werden. Ich hätte auch nicht, dass sie so schnell ablehnen werden. Ich hatte eigentlich, dass sie sich jetzt irgendwie einfach in der Mitte einigen. Dass sie jetzt irgendwie sagen, okay, komm, ey, wir machen die 50 Millionen einfach glatt. Dafür nehmen wir die Boni weg und dann nur noch 3 Millionen schwere Boni. Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber das ist Dortmund sagt, ey, wir ziehen die Reißleine. Wegen 2 Millionen hätte ich halt nicht erwartet. Weil wenn wir eh über so viel Geld reden, dann denke ich mir so, ja, das ist wie wenn du auf den Flohmarkt gehst, der Verkäufer will das für 4 Euro verkaufen, du sagst, ey, ich mach 3,50. Er sagt, komm, mach 3,80. Und dann sagst du wegen den 20 Cent, nee, mach ich nicht. Deswegen hätte ich es nicht erwartet. Aber das mit der Eröffnung wäre schon cool gewesen, muss ich sagen, wenn er da vorgestellt worden würde.
Ja, es gibt ja Leute, die dann hoffen, dass morgen noch Jadon Sancho vorgestellt wird, aber das Thema möchte ich an der Stelle gar nicht aufmachen. Wir brauchen aber ja jetzt einen Plan B, das ist ganz, ja, ganz wichtig. So, dann haben ja Leute ja geschrieben, die Summe an sich, du hast ja gesagt, er wäre dir die Summe wert gewesen. Ja. Ich bin auch der Meinung, diese 50 Millionen und auch wenn das neue Sphären sind für Borussia Dortmund, die hätte man auf jeden Fall investieren sollen. Vielleicht ist ja da das letzte Wort noch nicht gesprochen, das werden wir dann sehen. Aber für mich ist das halt ein Spieler, der so viel Potenzial hat. Und dann haben die Leute mir geschrieben oder auch hier im Freundeskreis und dann habe ich immer einen Namen genannt als Vergleich, weil ich das sehr, sehr interessant finde, vor allem mit seinen Statistiken. Jetzt muss ich hier gerade nochmal schauen, ich habe da den Wikipedia-Eintrag schon offen. Und dieser Spieler ist, jetzt halte ich fest, Michael Olise. Michael Olise ist jetzt 24 Jahre alt und als er zu den Bayern kam, war er 22 Jahre alt. Das heißt, 3 Jahre älter als Said Ermalla. Und jetzt muss ich da nochmal auf die passende Sprache gehen, damit ich da auch die Statistiken sehe, weil das ist bei der deutschen Variante leider nicht mit dabei. In seiner letzten Saison in der Premier League hat er gute 19 Spiele gemacht. Das heißt, er war die halbe Saison nicht dabei. Ja. 10 Tore ist natürlich eine Ansage. Es wären hochgerechnet 20 gewesen, wenn er alle Spiele gemacht hätte. Das muss man in der Premier League erstmal hinbekommen, gar keine Frage. In der Saison davor, 22/23, hat er in 37 Spielen 2 Tore gemacht. Also im Prinzip war er mehr oder weniger gar nicht beteiligt. Davor in der Saison 26 Spiele, 2 Tore, das bedeutet insgesamt 14 Treffer in 82 Spielen in der Premier League. Und wie gesagt, in dem Jahr, in dem er gleich alt war wie Said Ermalla, 2 Tore in 26 Spielen, ja, in der Liga. Und auch in dem Jahr danach ist es bei ihm ja jetzt nicht besser geworden mit deutlich mehr Einsätzen und auch ebenfalls nur 2 Toren. Und 1 Tor mehr, als Said Ermalla in der Bundesliga im ersten Jahr geschossen hat. Bei dem waren es 13. Und wir wissen, es gab da auch oft die Diskussion, warum kommt er nur von der Bank und so weiter. Also es ist nicht so gewesen, dass er die ganze Zeit von Anfang an gespielt hätte.
Richtig, ja.
Ganz im Gegenteil. Und was hat er gekostet, der Olise? 52 oder 53 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro Handgeld.
Ja.
Das halte ich immer dagegen. Ich glaube, dass es ein ganz valides Argument ist, um aufzuzeigen, dass ein Spieler in dem Alter auch relativ viel wert sein kann. Dann sagen die Leute, der hat aber noch nichts geleistet. Kannst du denn die Argumentation der Gegenseite nachvollziehen?
Ich verstehe, dass man das sagt, der hat noch nichts geleistet. Aber als Spieler, der 19 ist, in die Bundesliga kommt und da schon, ich weiß ja gar nicht genau, wie viele Tore er gemacht hat, aber er hat ja auch einige Tore und generell Scorer gemacht letztes Jahr, dass das Risiko da ist, dass er erst eine gute Saison gespielt hat, gehe ich hundertprozentig mit. Man kann eine Saison spielen und wir holen ja häufig Spieler oder haben früher vor allem häufig Spieler geholt, die eine Saison gut gespielt haben und dann nicht mehr so gut waren. Siehe Nico Schulz zum Beispiel. Ja. Aber gerade in so jungen Jahren musst du halt auch mal Risiko gehen, weil es ist nicht mehr so wie der Transfermarkt vor 15 Jahren, dass Dortmund gefühlt der einzige Verein ist, der Talente findet und die ausbildet. Wenn du jetzt solche Talente haben möchtest, die du nicht aus der eigenen Jugend ziehst, dann musst du halt auch Geld in die Hand nehmen und du musst auch Risiko eingehen und sagen, hey, ja, das ist jetzt viel Geld, aber anders kommt man halt an diese Talente nicht mehr ran. Carrezas hat auch in Genk jetzt das erste Jahr, glaube ich, richtig den Durchbruch gehabt. Davor, glaube ich, das ja auch schon ganz gut gespielt. Kostet uns aber auch über 30 Millionen. Ne? Und der hat nur in Belgien gespielt. Einmal in der Bundesliga schon. Also, es ist halt heutzutage einfach so. Und bei Carrezas, das weiß auch keiner, ob der jetzt einschlagen wird oder nicht. Kann auch sein, dass der jetzt ein Jahr in Genko gespielt hat, jetzt ein gutes Tor für uns gemacht hat und jetzt erstmal wieder verschwindet, theoretisch. Also das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Du musst einfach Risiko eingehen, entweder es klappt oder es klappt halt nicht.
Ja, und jetzt hast du mit Nico Schulz einen Namen genannt. Damals wurden 3 Spieler in diesem Transferfenster für jeweils 25 Millionen Euro verpflichtet. Einmal Nico Schulz, dann Julian Brandt. Ich finde, diese 25 Millionen Euro haben sich auf Sicht auf jeden Fall rentiert.
Hundertprozentig, ja.
Auch wenn der eine oder andere sagen wird, ja, ein bisschen mehr hätte er noch bringen können. Aber wenn du überlegst, damals für 25 Millionen Euro, er hat viele Jahre bei Borussia Dortmund gespielt. Er war selten bis nie verletzt. Er war immer solide bis gut, vielleicht nie sehr gut, aber immer solide bis gut. Und du konntest dich in der Regel einigermaßen auf ihn verlassen. Und Thorgan Hazard war eigentlich auch ein Transferflop. Also 2 der 3 Transfers für jeweils 25 Millionen waren ein Flop. Und damals hat jeder gesagt, ja, für 25 Millionen Euro, super, dass diese Spieler geholt wurden.
Ja.
Ich war tatsächlich bei zwei der drei Spieler kritisch und der einzige, bei dem ich mich sehr gefreut habe, war Julian Brandt. So, die anderen beiden, du hast ja eben gesagt, Schulz hatte ein richtig gutes Jahr, war auf einmal Nationalspieler, passte aber überhaupt nicht ins System Viererkette. Das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Dann hatte er noch ganz andere Probleme, will ich auch nicht thematisieren. Und Thorgan Hazard konnte gefühlt nur Elfmeterschießen in Gladbach und davon hat er auch nicht alle verwandelt. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber da fragt man sich halt schon, was das Scouting gemacht hat, jetzt gerade im Vergleich zu Carrezas.
Ja.
Dann finde ich, wenn man mal irgendwie so eine Summe in die Hand nimmt, wie die 50 Millionen und du weißt, was du bekommst mit einem Spieler, der halt eher noch besser wird, weil er noch so jung ist, dann finde ich diese 50 gar nicht so viel.
Es ist absolut fein. Es ist viel Geld, gerade für Borussia Dortmund. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn Bayern 50 Millionen für so einen Spieler zahlen, würde ich ja sagen, ja, gut, passt, macht Sinn. Vielleicht sogar bei Leipzig würden sie sagen, ja, die haben ja das Geld, ist gerade durch Diomande und sowas. Aber Dortmund hat sowas halt nie gemacht. Und irgendwie, ich weiß noch nicht, wo es jetzt herkommt, aber irgendwie Ole Boog muss irgendwas verdammt richtig machen bei diesem Verein, dass er gerade so viel da umstößt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus dem Nichts kommt, diese Entscheidung. Auch ein Carrezas. Ich weiß nicht, ob wir den vor einem Jahr für 30 Millionen geholt hätten. Und dass wir jetzt sowas machen.
Kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich.
Ich auch nicht. Und ich weiß nicht, also Ole Boog wirklich, ich hab mich ja eh gefreut, dass der kommt, weil ich ihn auch wahnsinnig sympathisch fand mit der Ausstiegsklausel nur für Borussia Dortmund. Das ist natürlich, jeder kann sagen, ich habe mir in der Bettwäsche geschlafen. Wenn du in deinem Vertrag schwarz auf weiß drinstehen hast, du kannst nur gehen, wenn Borussia Dortmund anfragt. Und dann fragt Borussia Dortmund an. Das ist Romantik pur. Das finde ich total geil. Und ich glaube, der Mann macht einiges richtig. Ich bin richtig froh, dass er jetzt da ist. Und ich glaube, dass wir mit ihm auch noch sehr viel Spaß haben werden. So richtig bewerten kann man es erst in 2-3 Jahren. Ne? Ich hoffe, dass ich da nicht sitze und sage, ja, Schere ist oben, war jetzt Quatsch. Aber so wie er es bisher macht und was ich jetzt lese und alles, wirklich super gut. Und ich freue mich sehr, dass er da ist.
Ich freue mich auch sehr, vor allem, weil ich finde, dass seitdem sehr wenig nach außen dringt. Die meisten Informationen, die es zu dieser Nummer um Said El Mala gab, die kamen über den Express. Das ist die Zeitung in Köln. Also von daher ist aus Dortmunder Seite im Prinzip wenig bis gar nichts durchgedrungen. Das finde ich sehr gut. Und auch bei Carrezas hat es ja sehr lange gedauert. Und dann kam die Meldung zunächst mal aus Belgien und nicht aus Deutschland.
Ja.
Also das finde ich extrem gut. Gefällt mir super. Es gibt ein aktuelles Statement von Lars Ricken anscheinend gegenüber Funke, also der Watz. Und da sagt er es halt, El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird den Verein diesen Sommer nicht verstärken. In den letzten Tagen haben wir offene Gespräche mit der Geschäftsführung des 1. FC Köln geführt, aber sie haben unser letztes Angebot abgelehnt. Borussia Dortmund wird keine weiteren Angebote unterbreiten und wird den Transfer des Spielers nicht weiterverfolgen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, das ist über BVB Newsblog bei Twitter, ob jetzt die Kollegen von Funke da auch schon irgendwas getwittert haben. Ich guck mal gerade.
Hier wird geschrieben, exklusiv,
BVB-Boss bestätigt, El Mala-Knall, Rekordtransfer ist geplatzt. Das ist schon hart.
Tut weh. Tut wirklich weh, weil ich auch fest davon überzeugt war, dass er kommt. Auch gestern nochmal ein Transfer, der die Show hat, Florian Plettenberg auch nochmal gesagt, Daumen hoch, der Transfer wird passieren. Und jetzt so, es tut weh. Es tut weh.
Ja. Jetzt schreibt natürlich die Kollegin Pippa Gerstl mir eine Nachricht. Ja, die war ja letzte Woche hier zu Gast. Und die schreibt natürlich hier direkt, Jaden, so. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, wir brauchen ja Alternativen mit ein bisschen mehr, ich nenne es mal wieder Upside, also Potenzial und Luft nach oben, weil Jadon Sancho hat ein gewisses Alter und der ist natürlich zu 100%, auch wenn er da jetzt irgendwie bei einem Zehntligisten trainiert, nicht in der körperlichen Verfassung, ist unmöglich, um sofort weiter zu helfen, wie es El Mala gekonnt hätte. Sind wir uns da einig?
Ich glaube nicht. Ich glaube, also für mich ist Sancho so wie El Mala auch ein kleiner No-Brainer eigentlich, weil gerade, dass kein Interesse von einem anderen Verein da ist, zeigt ja auch, dass er eigentlich mit wenig zufrieden geben müsste. Heißt, er will ja auch zum BVB eigentlich nur. Heißt, wenn der BVB jetzt auf ihn zukommen würde und sagen würde, ey Jaden, der ist, wie alt ist er? 25, 26, immer noch im besten Fußballeralter, ne? Also der ist eigentlich gerade im Prime-Fußballeralter und sagen würde, hey, du kriegst 3 Millionen Gehalt, gerne mit 2 Millionen Boni, wenn du richtig performst, aber da sind wir uns halt nicht sicher, ob das funktioniert. Komm zum BVB, kriegst noch, weiß ich nicht, 2-3 Millionen Handgeld. Dann hast du für einen Spieler keine Ablöse bezahlt. 2-3 Millionen, für mich erstmal 5 Millionen Handgeld. Das ist für so einen Spieler immer noch super. Und wenn er performt, er kann bei uns performen. Hat er auch, als wir ins Champions-League-Finale gekommen sind, da hat er auch performt bei uns. Irgendwie hat er überall nicht performt, nur bei uns. Deswegen, ich es ist für mich ein No-Brainer. Du kaufst den nicht mal, du holst ihn einfach, gibst ihm ein bisschen Handgeld, gibst ihm vernünftiges Gehalt, aber jetzt auch nicht horrende Summen. Wenn er einsteigt, schickt er einen, super. Da kannst du den Vertrag verlängern und ihm mehr geben, weil ich glaube, nochmal wird er nicht vom BVB dann weggehen, wenn er gut performt. Und wenn nicht, dann nicht. Dann hast du aber auch kaum Risiko. Meine Meinung.
Ich glaube auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht nicht so der Spielertyp im Gesamtpaket ist, den Niko Kovac gerne hätte. Aber es ist nur mein Gefühl.
Ja. Ja.
Ich habe hier schon mehrfach gesagt, dass er mehr ist als ein Spieler, der vielleicht nur mit Scorern glänzt. Ich glaube nämlich, und das war mein Gefühl bei der Leihe dann, als man das Champions-League-Finale erreicht hat, dass er ein Spieler ist, der einfach Gegenspieler bindet mit seiner puren Präsenz. Und ich glaube, dass das damals auch ein wichtiger Grund dafür war, vor allem auch, dass man in der Champions-League so weit gekommen ist, weil er hat jetzt nicht die Anzahl an Toren gehabt oder an Vorlagen wie in seiner ersten Zeit beim BVB. Das war dann schon ein anderer Spieler, aber er kam natürlich auch aus einer sehr schwierigen Phase mit sehr wenigen Einsätzen fehlender Spielpraxis und so weiter. Glaubst du aber denn, weil man könnte jetzt ja auch so formulieren, da sind ja jetzt noch 50 Millionen übrig. Mhm. Also so, wie sollte man deiner Meinung nach diese 50 Millionen Euro einsetzen? Was wäre aus deiner Sicht jetzt clever?
Ja, erstmal glaube ich tatsächlich nicht, dass es, das klingt jetzt blöd, nur, wirklich nur diese 50 Millionen sind. Angeblich ist man auch noch im Sechser interessiert, möchte noch eine Holding Six holen und angeblich auch noch einen Außenverteidiger. Man ist ja, glaube ich, an Hector Ford, meine ich, heißt der, von Barca interessiert. Natürlich alles hören, sagen. Deswegen glaube ich schon, dass wir noch ein bisschen Spielraum haben. Wenn wir jetzt diese 30 Millionen nochmal anders investieren oder 40, 50 für einen Flügelspieler, kann ich mir vorstellen, dass nochmal der von PSG interessant wird. Dieser Ibrahim Baye. Den kenne ich leider nicht. Ich kann zu dem nichts sagen. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Aber der wurde ja auch sehr gehypt. Kann ich mir vorstellen, dass der nochmal interessant wird. Oder was ja auch ein Thema war ja Maneri. Der von Arsenal. Aber inwiefern da jetzt ein Transfer realistisch ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Das sind für mich aber die beiden Spieler, die mit dem BVB mal in Verbindung gebracht wurden, wo das Profil ungefähr passen könnte und ähnlich ist wie bei Elmala. Aber ansonsten, ja, ich hätte ja auch noch gerne Trezoldi gesehen, aber wenn Guirassy bleibt, dann brauchst du nicht noch einen neuen Stürmer holen. Deswegen, ich bin gespannt, aber ich glaube, dass Dortmund schon einen Plan B hat. Ich kann mir vorstellen, dass Dortmund nicht damit gerechnet hat, dass Köln das wirklich jetzt auch ablehnt. Aber ich glaube trotzdem, dass die genau auf dem Schirm haben, wer noch kommen könnte und wer noch auf der Liste ist. Ich glaube, dass sie auch einen super Ersatz finden werden, auch wenn das mit Elmala nicht wirklich bricht.
Jetzt könnte man aber sagen, okay, das System gibt es vielleicht nicht komplett her. Er wollte ja, oder der BVB wollte spielen, vorne mit Guirassy komplett drin, rechts dahinter versetzt Carrezas und links daneben versetzt Elmala. Mhm. So. Jetzt könnte man ja sagen, Carrezas kann ja auch Zehner spielen und du spielst dann vorne mit Trezoldi und Guirassy.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also würde mich freuen, theoretisch, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wer war das? Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, auch vom BVB, glaube ich sogar öffentlich, dass sich an der Fünferkette, Dreierkette nichts ändern wird. Und ich denke nicht, dass du ganz ohne Flügel spielst. Oder ohne Außen-Zentrale Spieler, die halt so diese Flügel, die Bahn außen doch machen könnten, abgesehen von den Außenverteidigern. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Deswegen denke ich schon, dass man noch einen offensiven Mittelfeldspieler oder halt offensiven Mittelfeld-Flügelspieler holen wird, der da ein bisschen besser noch reinpasst in das System, was Kovac halt spielen möchte. Weil ich glaube nicht, dass man das verändert.
Ich glaube auch nicht, dass man es verändert. Die Außenverteidiger, die man hat, sind wahrscheinlich auch nicht gut genug dafür. Das kommt auch noch dazu. Und ich möchte mal ein bisschen eingehen auf die Spieler, die du gerade genannt hast. Da ist einer, Ibrahim Mbaye, der spielt bei Paris Saint-Germain.
Genau.
Spielt auch für den Senegal, obwohl er im U-Nationalmannschaftsbereich für Frankreich gespielt hat. Ist geboren im Januar 2008, also auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Hat jetzt für Senegal 15 Länderspiele gemacht, dabei 4 Tore geschossen. Das spricht natürlich auch dafür, dass er zumindest auch nicht gerade schlecht ist, was den Abschluss angeht. Und jetzt gucke ich auch da nochmal, ob ich da ein bisschen mehr Statistiken finde. Hat jetzt in der vergangenen Saison in der Ligue 1 23 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen. Ja, da ist natürlich auch, habe ich gelesen, die Ablösesumme bereits im Bereich 30 bis 35 Millionen Euro. Das ist halt dann auch schon wieder happig.
Richtig, und ich glaube, das ist halt wirklich ein Spieler, wo du halt wirklich gar nicht sagen kannst, wie ist der jetzt drauf, weil der hat, glaube ich, noch nicht mal so wirklich eine komplette Saison gespielt. Deswegen kann ich das gar nicht einschätzen, wie der wirklich ist, wie der tickt, wie der spielen kann. Aber ja, ich habe den leider auch nie gesehen, ne? Deswegen kann ich da echt wenig zu sagen. Ich habe den Namen nur halt in Verbindung mit dem BVB mal gehört und dachte mir so, ja, Talente von Paris, Franzosen, sind aktuell junge Franzosen fast immer gut.
Ja, absolut.
Aber ich kann da echt wenig zu sagen. Ne? Es ist kompliziert, aber das werden die Scouts von Borussia Dortmund definitiv besser wissen. Und ich sag mal, wenn die halt sehen, ey, das ist wirklich ein verdammt guter Spieler, dann sind, wie gesagt, diese 30, 35 Minuten auch wirklich machbar, ne?
Ja, das ist richtig. Und vor allem ist aber auch die Frage, wo brauchst du jetzt am dringendsten einen neuen Spieler? Mhm. Weil wenn es bei diesem System bleibt, könnte man ja auch sagen, man hat da vorne drin noch Matisse Albert, dem man ja auch Spielpraxis geben möchte. Man hat Samuele Inacio, dem man auch Spielpraxis geben möchte. Man hat auch noch Fabio Silva. Also ist die Frage, ist die Not offensiv tatsächlich so groß? Wie groß siehst du die Not da vorne drin?
Ich glaube schon, dass es noch gut wäre, wenn du einen Spieler für die Offensive holst. Gerade halt auch so einen Spieler, der sehr, sehr stark im 1 gegen 1 ist. Du hast halt gerade im Kader aktuell sehr, 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 sehr viele junge Spieler. Und auch klar, wenn du jetzt noch einen Jungen holst, aber da ist natürlich auch die Gefahr nochmal viel, viel größer, dass die Spieler halt auch einfach mal eine Downphase haben. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Caretz ist, auch wenn ich ihn wirklich feier, oder auch ein Inacio oder ein Massis Albert, dass die ganze Saison auf Top-Niveau spielen werden. Die werden auch mal ihre 2-3 Spiele haben, wo sie vielleicht dann mal einfach nicht so gut sind. Du hast einen Chukwu Emeka, der natürlich auch noch da die Position spielen kann, theoretisch, der aber auch mal Licht und mal Schatten ist. Ne? Deswegen wäre es, glaube ich, schon noch ganz gut, wenn du noch so ein bisschen Tiefe reinbringen würdest. Und gerade mit so Talent machst du halt eigentlich wenig falsch. Ne? Gerade beim BVB, die funktionieren eigentlich immer ganz gut.
Hector Ford, geboren in Barcelona im August 2006, also ist gerade 20 Jahre alt geworden, also am 2. August hat er Geburtstag, hat in der vergangenen Saison in Elche gespielt. Mhm. Und ich gucke jetzt nochmal ganz konkret in der Saison 24-25, immerhin schon 17 Spiele gemacht für den FC Barcelona, und in Elche in der vergangenen Saison 14 Spiele, 2 Tore erzielt. Der ist rechter Verteidiger. Jetzt haben wir da allerdings mit Julian Riasson einen, der gesetzt ist, denn Jan Kutus, müssen wir ja auch sagen, hatte vor allem in der Rückrunde gar keine Schnitte mehr gegen Riasson. Riasson hat immer gespielt. Ist es denn aus deiner Sicht wichtig, dass da jetzt auch mal Spieler geholt werden, um perspektivisch wieder auf die Viererkette umstellen zu können?
Boah, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn man den holt, dann einfach für die Kaderbreite auch. Und der ist ja auch noch jung. Das heißt, der wird jetzt auch nicht böse sein, wenn er mal nicht spielt. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, du hast halt auf der linken Seite hast du einen Svensson. Klar, du hast auch noch einen Kaur Pratic jetzt, der aber auch, glaube ich, 17 ist, 18.
18 geworden jetzt,
genau, ja. Genau, 18 geworden. Da weißt du auch gar nicht, was kommt. Der hat nur in Brasilien gespielt. Ne? Der ist, glaube ich, wahnsinnig gut, aber der braucht mit Sicherheit auch seine Zeit. Und einen Riasson kann ich mir auch vorstellen, wenn man nach links rüber geht dann. Wenn man vielleicht einen Svensson eine Pause braucht, wenn mal vielleicht ein Kaur Pratic gerade nicht bei 100% ist. Und dann bräuchtest du halt wieder einen rechts. Ne? Und ich glaube, aktuell ist sogar Maxi Bayer der da am ehesten gesehen wird noch. Ob mich das jetzt so freut, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die Position für Bayer ist. Ich sehe den eigentlich weiterhin immer noch eher vorne als auf den Außen, als Wingback. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass mich da noch mal ein bisschen verbreitern möchte. Und wir haben halt mit Riasson einen Spieler, der ackert bis zum geht nicht mehr, der defensiv wahnsinnig stark ist, der auch gute Flanken bringen kann, haben wir letztes Jahr gesehen. Aber so um 1 gegen 1 kann ich mir vorstellen, dass ein Spieler, der in Barcelona ausgebildet wurde, halt einfach technisch nochmal 100-mal stärker ist und das halt gerade gegen tiefstehenden Gegner nochmal ein Riesenunterschied wäre, wenn du halt einen Spieler hast, der auch mal über die Flügel wirklich kommen kann und da mal einen Spieler aussteigen lassen kann.
Ja, was mir bei Riasson halt fehlt, ist erstmal, er ist technisch jetzt nicht der Allerbeste, dafür sind seine Standards natürlich überragend, aber er ist technisch nicht der Allerbeste und er hat nicht diese Endgeschwindigkeit. Also der ackert natürlich und läuft und die Linie rauf und runter, aber das fehlt mir bei ihm. Ich habe jetzt Hector Ford noch nie so wahrgenommen, deswegen kann ich nicht sagen, ist das etwas, wo er deutlich besser ist. Also technisch wird er besser sein. Alles andere wäre schon ein bisschen kurios, wenn er in Barcelona ausgebildet wurde. Und das Zweite ist halt das mit der Geschwindigkeit. Also wenn der jetzt auch noch ein bisschen Speed mitbringt, dann wäre er wahrscheinlich ein äußerst interessanter Spieler. Wir haben einen Spieler, über den wir sehr selten sprechen, der immer vergessen wird, wenn es darum geht, dass er auch als offensiver Mittelfeldspieler zur Verfügung steht, das ist Justin Lerma. Mhm. Ja, Borussia Dortmund hat mit Justin Lerma aus Ecuador einen hochinteressanten Spieler verpflichtet. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil der ist auch erst 18 Jahre alt. Die können ja alle noch für die U19 spielen. Morgen Vormittag ist das Derby der U19. Mhm. Ich glaube, ich werde mir das auch mal ansehen, weil das wird natürlich dann auf jeden Fall spektakulär werden.
Ja.
Mal gucken, wer da alles so in der Startaufstellung steht. Über den reden wir selten, wenn es darum geht, der könnte ja auch. Warum vergessen wir den eigentlich immer?
Da muss ich sagen, klar, man hat jetzt von den Spielern, weil die auch von weiter weg kommen, genau wie Kouapratis, nicht so viel gesehen. Aber der ist für mich tatsächlich irgendwie, habe ich ihn viel mehr als Sechser, Achter im Kopf. Ich war auch verwundert, als ich letztens in FC 26 eine Karriere gemacht habe, dass der offensives Mittelfeld ist. Ich dachte immer, der wäre Achter, Sechser. Und ich glaube, da sehe ich den auch ein bisschen eher, auch wie ich ihn jetzt gesehen habe, wie er spielt. Ich glaube, der könnte mehr so eine Erweiterung neben Bellingham und Mitchell sein oder auch Sabitzer noch, der auch mal die Acht dann irgendwie ein bisschen beackert.
Ich freue mich auf jeden Fall, und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, ich freue mich sehr darauf, diese Spieler alle zu sehen.
Mhm. Ja.
Ich hoffe auch, dass einige tatsächlich davon echt regelmäßig bei der U23 spielen oder eventuell dann halt bei der U19. Heute Abend, wahrscheinlich werdet ihr diese Sendung dann noch nicht zu Ende gesehen haben, weil sie ja erst um 18 Uhr erscheint, spielt die U23 in Bergisch Gladbach. Das ist auch nochmal eine interessante Geschichte, sich vielleicht dieses Spiel anzusehen. Ist ja nicht so weit von Dortmund weg, deswegen überlege ich, ob ich das auch machen soll. Es ist äußerst warm hier bei mir. Ja, es wird in Waldrop nicht anders sein.
Ja.
Deswegen bin ich noch ein bisschen unschlüssig, aber das ist auf jeden Fall eine Alternative. Und ich weiß nicht. Also Sancho als erste Alternative ist oft natürlich auch aus emotionalen Gründen der Spieler, der genannt wird. Vielleicht gibt es da offensiv noch irgendwas Interessantes. Das haben wir eben gerade besprochen mit Mbaye. Da kam noch die Meldung, bevor ich das vergesse, Almugera Kaba wird ausgeliehen an den NEC Nijmegen in die Niederlande. Ich glaube, das ist deswegen gut, weil das ein Verein ist, bei dem er ausreichend Spielpraxis bekommen wird. Das ist jetzt nicht ein PSV, ein Ajax oder Feyenoord, sondern das ist eine Mannschaft, wo man davon ausgehen kann, dass er Spielzeit bekommt. Was sagst du zu diesem Deal?
Finde ich fein. War eigentlich von Anfang an klar, dass er wechseln wird oder verliehen wird wieder. Bin ich absolut fein mit. Ich finde, er ist ein guter Junge. Er ist auch wahnsinnig sympathisch, dürfte ihn immer kennenlernen. Er ist super, super lieber. Und ich denke, dass es ihm gut tun wird. Und ich finde es auch gut, dass man jetzt Spieler nicht mehr, auch wie Ramaye zum Beispiel, der jetzt auch verliehen wurde, ja nach Kopenhagen, dass du die Spieler nicht direkt wieder verkaufst, weil wir hatten schon Spieler bei uns, wo ich gesagt habe damals, wie kann man die verkaufen? Ja, und der eine ist jetzt Stürmer bei Arsenal, Alexander Isak. Der andere hat jetzt...
Bei Liverpool, Isak.
Liverpool natürlich. Dann ist der andere, hat jetzt irgendwie Spanien zum Titel geschossen, mehr oder weniger mit Mikel Merino. Das sind alles so Spieler, wo ich damals gedacht habe, nein, verkauf die nicht, verleih die doch erstmal, bevor du sie verkaufst. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt machen, dass wir jetzt auch, was ja in England schon gang und gäbe ist, dass du halt Spieler 5 bis 10, 20 teilweise pro Saison verleihst. Das natürlich nicht, das sind ein paar viele, aber dass du generell jetzt mal an diese Line auch denkst und sagst so, ey, wir geben dem Spielpraxis woanders, bei uns bekommt er keine und dann können wir gucken, wie er sich entwickelt. Entweder behalten wir ihn dann und er spielt bei uns oder wir können danach immer noch verkaufen. Na, gerade bei so einem Kaba jetzt oder auch bei dem Ramaye, da sind ja nicht diese Summen im Spiel, dass du sagst, ey, wir müssen den aus wirtschaftlicher Sicht verkaufen. Ja, wenn du einen Almu verleihst, dann werden die vielleicht 50% des Gehalts übernehmen, vielleicht das ganze Gehalt. Aber eine Ablöse wäre bei dem vielleicht bei 3-4 Millionen gewesen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das Geld werden wir unbedingt brauchen. Das kann man dann lieber erstmal so machen.
Finde ich auch. Bei Ramaye, den du angesprochen hast, da möchten sie gerne, dass der sich einen neuen Verein sucht, beziehungsweise sie wären nicht abgeneigt, wenn er einen findet. Da stehen so 7 Millionen Ablöse im Raum. Und in dem Jahr, wo er in Heidenheim gespielt hat, muss ich sagen, war jetzt auch nicht so überragend, dass man gedacht hätte, okay, der ist ein designierter Nachfolger von Gregor Kobel. Und ich glaube, auch damals, Josh, war die Situation so, dass man eher gedacht hat, okay, vielleicht könnte Kobel tatsächlich wechseln für so 60 Millionen nach England. Und dann hätte man eventuell schon einen Nachfolger verpflichtet. Also ich glaube, das war eigentlich der Hintergrund.
Genau. Aber ich meine jetzt auch, habe ich gestern auch gelesen, auch nochmal jetzt hier gerade, ist noch nicht durch, sehe ich gerade. Aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass er zu Kopenhagen verliehen wird wieder.
Ah ja, okay. Ja, das ist ja dann auch gut. Er kennt den Verein, ist da schon mal gewesen.
Richtig.
Und dann finde ich, ist das auch die richtige Alternative. Ich glaube, die sind in der Europa League mit unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht.
Kann gut sein.
Ja. Jedenfalls ist das aus meiner Sicht ein guter Deal, einen Spieler zu verleihen, der keine Perspektive hat. Benzi Baini, Svensson und Karpatsch können alles, alle drei auf dieser linken Schiene spielen, plus eventuell noch Maxi Bayer. Und da hätte ich auch gerne deine Meinung dazu. Du hast ja eben schon angedeutet, dass du das nicht so gut findest. Wenn natürlich jetzt El Mala nicht kommt, was ja anscheinend der Fall ist, ich muss noch mal kurz weinen, dann könnte ja Maxi Bayer da auch links vorne spielen, neben Guirassy, weil das ja eigentlich als Halbstürmer für ihn die perfekte Rolle ist. Das ist genau das, was er in Hoffenheim auch so erfolgreich gemacht hat.
Ja, definitiv. Ich halte von Maxi Bayer auch nach wie vor wahnsinnig viel. Das ist ein guter Junge, der ackert bis zum geht nicht mehr auf dem Platz. Dem fehlt immer noch so ein bisschen das Glück. Das ist halt das einzige Manko gerade an ihm. Aber ich glaube, dass der braucht einmal so quasi diesen Moment, wo er quasi einmal das alles überspringt. Und dann kann der Mann wirklich, glaube ich, super, super hilfreich für den BVB sein. Der ist schnell, der ist abschlussstark, der kennt Zweikämpfe, der rennt wie ein Bekloppter, der geht in die Zweikämpfe, der macht alles und ackert. Und ich glaube, der kann, wenn er einmal so diesen Punkt überspringt, noch wahnsinnig wichtig werden für uns. Ich bin froh, dass wir den noch behalten haben und nicht verkauft haben direkt.
Hier wird übrigens auch direkt vermeldet, auch von Funke, die Gespräche mit Alternativen nach dem verpassten El Mala-Transfer sind schon relativ weit.
Okay.
Ja, also wenn das so der Fall sein sollte, da gehen wir mal von aus, weil warum sollten die jetzt was komplett Falsches schreiben? Mhm. Die Watz ist ja auch nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie Käse raushaut. Und daher glaube ich, dass da relativ bald schon was passieren wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man die Alternative gerne noch vor dem Supercup mit dabei hätte, weil das ist für mich so der Punkt, wo die Saison so richtig offiziell losgeht.
Ja.
Das fände ich schon nicht schlecht, wenn der Spieler dann halt relativ schnell das System kennenlernt. Das ist das Einzige, was natürlich dann auch der Vorteil bei El Mala gewesen wäre. Er spricht die Sprache und muss sich da nicht groß eingewöhnen. Richtig. Der hätte direkt loszocken können. Wobei ist das heutzutage eigentlich noch ein Problem. Wenn der Spieler gut genug ist, ist das egal.
Oh, ich glaube schon, dass es noch ein Thema ist. Du siehst es ja auch gerade bei den Spielern, die aus dem Ausland kommen. Ob es jetzt ein Chukwuemeka ist, ein Bellingham ist. Die brauchen fast alle immer ein Jahr, auch in Fabio Silva jetzt, bis sie einschlagen so richtig. Ich glaube schon, dass es schon eine Rolle spielt. Das ist eine ganz andere Kultur hier. Deutschland ist ja auch was Besonderes. Das Wetter hier ist auch besonders. Und ich glaube schon, dass es für viele eine Umstellung ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Spieler in wahnsinnig jungem Alter halt hier hinkommen. Ne? Ob es jetzt ein Lerma ist, der ist 18, auch ein Kauapratisch 18. Das sind alles Spieler, die sind halt gerade erwachsen geworden, ne? Wenn ich mir überlege, dass ich mit 18, weiß ich nicht, nach England, Spanien müsste, um da Fußball zu spielen, super viel Druck ausgesetzt wäre. Boah, das ist, glaube ich, man sagt immer so, ja, denen geht's ja so gut, die verdienen so viel Geld und die müssten ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ja, hundertprozentig, aber es ist, glaube ich, auch wirklich hart. Also es ist wirklich schwer, glaube ich. Es ist wirklich, wirklich schwer.
Der Vorteil ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Mbaye kommen würde, dass das ein Spieler ist, der Mitspieler in dieser Mannschaft findet, die auch seine Muttersprache sprechen. Ja. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht. In Paris ist es auch gerne mal warm im Sommer, aber es ist jetzt nicht so, dass es da im Winter auch nicht regnen würde. Ich glaube, bei ihm ging es noch, aber du hast natürlich recht, so Spieler wie Lerma oder Karpatsch, die müssen sich erst an Europa gewöhnen. Ja. Das ist einfach was ganz anderes. Vorteil ist natürlich, in jüngerem Alter lernst du eine Sprache schneller, ist halt auch mal die Frage, müssen sie als Spieler der Profis überhaupt die Sprache lernen? Geht es nicht damit Englisch? Wie gut sprechen die überhaupt Englisch? Aber das ist in Südamerika oder Lateinamerika jetzt auch nicht so, dass da alle immer problemlos Englisch sprechen würden. Das hat ja dann auch ein bisschen was mit dem Bildungslevel zu tun. Aber gut, also jetzt haben wir sehr, sehr viel über Personalien gesprochen. Wie fällt denn dein Fazit aktuell aus? Bist du mit dem Transfersommer von Borussia Dortmund bislang zufrieden?
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt viele Spieler geholt. Klar, auch viele, die wir schon vorher geholt haben, nicht jetzt im Sommer. Aber was mich am meisten oder am positivsten stimmt, ist einfach das Auftreten von Borussia Dortmund in dem Transfersommer dieses Jahr. Es ist wieder so dieses Dortmund, was sagt so, ey, wir haben Bock, junge, gute Spieler zu holen. Wir sind wieder die Anlaufstelle für Talente, weil die sagen, wir haben Bock auf den BVB. Wir möchten zu Borussia Dortmund, wir möchten was aufbauen, wir möchten uns aufbauen. In Karezas kommt hin und sagt direkt, ey, ich habe Bock auf Titel. Genau das ist es, was ich finde, was wir brauchen. Und ich finde, Dortmund strahlt wieder so eine Souveränität gerade aus. Also ich bin generell ein krasser Optimist und ich sage immer, ey, wir sind die krassesten, wir werden Meister vor der Saison. Aber dieses Jahr habe ich einfach so ein souveränes Gefühl, was der Verein ausstrahlt, die Führung ausstrahlt. Und das hatte ich die letzten Jahre nicht. Und ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass es eine gute Saison werden kann. Und ich Ich habe einfach Bock auf die Saison jetzt. Ich habe einfach Bock auf die Saison und freue mich so, wenn es morgen mit der Saisoneröffnung und dann mit dem Supercup, DFB-Pokal, Bundesliga, ich freue mich so sehr darauf, wie lange nicht mehr.
Gehst du denn morgen auch ins Stadion?
Na, selbstverständlich. Erst bei den Frauen, dann geht's rüber zu den Herren, alles mitnehmen. Nur U19 nehme ich morgen nicht mit, leider. Das schaffe ich zeitlich nicht. Aber den Rest nehme ich mit.
Weil du dann früh aufstehen musst, ne?
Ja.
Ja, ich finde jetzt auch 11 Uhr als Anschlusszeit. Ich weiß nicht, was das soll. Ja.
Ja.
Das ist ja aber in der Saison ja oft bei denen so, dass die um 11 Uhr spielen. Und ich frage mich, warum?
Ja, ich meine, die Mädels spielen auch schon um 13 Uhr. Das heißt, bin ich vorher noch bei einem Partner, die so einen Stand aufgebaut haben morgen, wo ich mal vorbeischaue von mir. Das heißt, ich bin eh schon so ab 12.15 Uhr dann in Dortmund da im Stadion. Dann 13 Uhr die Mädels, dann kurz ein Strobels, bisschen entspannt und dann rüber ins Stadion, die Saisoneröffnung. Also morgen für das Programm.
Der feine Herr geht kurz ins Strobels.
Ja,
ne?
Selbstverständlich. Ja. Das muss sein. Am Spieltag gibt es nichts anderes.
Ja, okay, alles klar. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es da nichts anderes gibt, aber klar, wenn du vom einen Stadion ins andere gehst, dann liegt es sozusagen auf dem Weg.
Ja.
Ne? Aber dass die Frauen schon um 13 Uhr spielen, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, weil das hätte mich noch gereizt. Ich mag ja den Gegner nicht beider Mannschaften, also sowohl der Frauen als auch...
Magst du nicht?
Nein,
hasse
ich wie die Pest. Ja, ich habe ja mal, du weißt es anscheinend nicht, aber die Hörer wissen es, ich habe eine längere Zeit in Italien gewohnt.
Okay.
Und in den 90ern fing dann mein Herz an, auch zu schlagen für Lazio wegen Thomas Doll und Karl-Heinz Riedle. Und deswegen kann ich den Namen des anderen Vereins überhaupt nicht nennen. Es geht
nicht.
Okay,
ja, verstehe ich.
Und ich glaube, morgen haue ich auch ganz böse Beleidigungen in die Instagram-Story, einfach um mal einen rauszuhauen.
Ja, machen, mein
Weil
Gott.
Das ist, ich mag die deutlich weniger als die Blauen, weil die Blauen, die kannst du ja nicht ernst nehmen. Das kann ich ja sagen. Die Blauen kannst du ja nicht ernst nehmen.
Ich fühl's.
Weil, guck mal, die gewinnen 1997 den UEFA-Pokal, alle rasten aus und kurz danach gewinnen wir die Champions League. So, ja, also die gewinnen irgendwie einen DFB-Pokal, zack, wir werden deutscher Meister. Es ist einfach fantastisch.
Ja, wirklich.
Von daher, wir können immer einen draufsetzen und das ist halt in Rom nicht ganz so,
ja,
muss man auch ehrlicherweise zugeben, aber okay, es ist natürlich ein hochkarätiger und guter Gegner auf jeden Fall und deswegen würde ich gerne von dir wissen, welche Bedeutung jetzt auch vielleicht gerade im Zusammenhang mit dem geplatzten Elmala-Transfer dieses Spiel morgen hat.
Ich würde es nicht so hochhängen. Also für mich ist Saisoneröffnung immer cool, gerade auch für Familien und sowas ist, glaube ich, richtig schön. Das Stadion ist mal nicht innerhalb von 2 Minuten ausverkauft. Viele, die nie ins Stadion können, die auch vielleicht nie auf die Süd können, normalerweise können ins Stadion kommen. Für mich ist es einfach mehr ein schöner Familientag. Es ist einfach geil, wieder im Stadion zu sein. Aber das Spiel würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Wenn Dortmund das gewinnt, ist natürlich geil. Dann bin ich auch der Erste, der wieder sagt, wenn wir die vor allem ein bisschen besser weghauen, so mit 2, 3, 4-0 vielleicht, bin ich auch der Erste, der wieder sagt, so wow, wir sind die Besten, wir sind die Krassesten. Aber
direkt mit 2-3-4-0, ja? Also,
ja, ich mein, nein, nur in der Theorie. Dann würde ich nach außen hin direkt wieder sagen, wir sind die Besten. Aber ich glaube eigentlich, dass wenn wir gewinnen, ist natürlich cool für Selbstbewusstsein, gerade auch für die jungen Spieler, weil ich glaube, dass wir da auch wieder ein bisschen durchwechseln werden oder ganz sicher sogar eigentlich. Aber ich würde es nicht so hochhängen. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist immer noch nur ein Testspiel. Die sagen immer noch wenig aus. Und wirklich los geht's dann für mich erst gegen die Bayern im Supercup.
Hier wird nach den, also wir gehen mal rüber zu den Hörerfragen. Mhm. Hier wird mal danach gefragt, hier gibt's, sagt mal bitte eure Tipps für die Saisoneröffnung. Erstmal nochmal der Hinweis, bevor wir dann zu den Hörerfragen kommen. Schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de und da könnt ihr dieses Format supporten. Es gibt auch Merchandise, was ihr bestellen könnt und so weiter. Und ich habe ja zuletzt gesagt, ich möchte ein Buch schreiben mit Geschichten, mit schwarz-gelben Momenten von euch. Ihr könnt mir weiter gerne eine E-Mail schreiben. Nicht wundern, liebe Leute, ich habe euch noch nicht geantwortet. Ich habe aber alle E-Mails bekommen. info@schwarzgelberunde.de. Wenn ihr eine außergewöhnliche Geschichte habt, die lustig ist, die vielleicht sogar traurig ist, irgendwas, was ihr mit Borussia Dortmund verbindet, vielleicht wie ihr Borusse geworden seid oder Borussin, wie auch immer, das könnt ihr euch aussuchen, was mit dem Sport konkret zu tun hat, mit einem speziellen Spiel oder halt auch irgendwas drumherum. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie direkt neben dem Stadion ihre Hochzeit gefeiert haben, weil sie unbedingt den BVB im Hintergrund haben wollten und so weiter. Schreibt mir gerne info@schwarzgelberunde.de und folgt mir, beziehungsweise folgt der Schwarz-Gelben-Runde bei Instagram und bei YouTube. Du kannst jetzt direkt mal sagen, wo du unterwegs bist, damit wir das nicht vergessen.
Auch eigentlich überall. Insta, TikTok, Twitch, YouTube. Überall gleicher Name, Josh TXMM. Überall gleich. Fast auch überall der gleiche Content, außer auf YouTube und auf Twitch. Genau, viel in BVB, aber generell auch viel Bundesliga.
Okay, also folgt gerne rein und das ist ja gut, wenn ihr das tut. Es kostet nichts und bei Twitch könnt ihr sogar ein bisschen spenden, wenn ihr wollt. Wer dieses Format nicht kennt, ich nutze es tatsächlich selten bis gar nicht, aber man kann ja nicht überall unterwegs sein. Es geht halt einfach nicht.
Richtig.
Ah ja, die Hörerfragen. Da wollte ich weitermachen und da mache ich einfach mal mein Handy wieder auf startklar sozusagen. Ja, da ging es um Tipps für das Spiel morgen. Ich tippe auf ein lockeres 3-2, viele Tore. Nicht jeder gibt immer so in jedem Zweikampf 100% Vollgas. Und die nächste Frage gefällt mir aber ganz gut. Wir sollen jeweils 5 Hot Takes für die neue Saison raushauen.
Generell darunter den BVB?
Ich glaube schon BVB bezogen, aber wir machen das jetzt mal so, weil 5 Hot Takes ist relativ schwierig, nur zu Borussia Dortmund. Wir machen mal 3 Hot-Takes zum BVB und noch 2 andere.
3 Hot-Takes zum BVB. Okay, also ein Hot-Take, den ich jetzt nach den Testspielen auf jeden Fall schon machen würde, ist, dass Filippo Mane, Stammverteidiger ist vielleicht ein bisschen viel, aber sehr, sehr viele Minuten kriegen wird. Ich glaube, dass der hat sich wahnsinnig gut gemacht. Der ist immer noch erst 21, ein wahnsinnig guter Spieler. Groß, technisch stark, ausschauen. Ich glaube, der wird sehr, sehr viel Spielzeit bekommen und viel, viel mehr, als man erwartet. Das wird so ein kleiner Überflieger dieses Jahr vielleicht. Die Überraschung der Saison möglicherweise. Willst du erst einen machen oder soll ich alle 3 nacheinander?
Ja, ich überlege ja noch.
Also.
Ist gar nicht so einfach, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, mein Hot-Take ist, dass Borussia Dortmund mit weniger als 5 Punkten Rückstand auf Bayern München überwintert.
Okay.
Ja. Das ist schon ein Hot-Take, oder?
Ja.
Ist nicht so Larifari, so ein lauwarmer Take wie deiner jetzt mit Mané, weil der war, ist ja auch ein bisschen absehbar.
Ja. 5 Punkte mach 3 Punkte raus. Dann ist es ein Spiel.
Boah, ich find 5 Punkte jetzt schon wenig.
Nein, also, wir sind gut dieses Jahr.
Ja, okay.
Okay, ich habe noch einen Hot-Take, der mir jetzt eingefallen ist.
Ja, gerne.
Und das kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, weil ich unsere Defensive wahnsinnig gut finde dieses Jahr. Borussia Dortmund steht die stärkste Defensive der Liga.
Mhm. Ja, okay. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist, ja, also ich bin sehr gespannt, wie Gadou einschlägt. Mhm. Finde ich total spannend, was der macht. Aber du hast mit Filippo Mane auf jeden Fall recht. Der hat sich jetzt in der Vorbereitung schon wieder in den Vordergrund gespielt. Das hat er aber letzte Saison auch getan. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wenn der in der Lage wäre, 34 Bundesligaspiele fit zu bleiben, glaube ich, wäre er Stammspieler sogar.
Stammspieler?
Ja.
Okay, krass.
Also
neben Schlotsch und Anton?
Ja, ich finde seine Spieleröffnung, also Gadou muss man natürlich jetzt erstmal sehen, weil den habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich habe die Vorbereitungsspiele mir teilweise angeguckt, nicht immer komplett. Aber man zahlt nicht umsonst 20 Millionen Euro für den,
Das
ist klar. Und dementsprechend mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Jetzt ist die Frage, ja, das zählt ja dann noch in die laufende Saison, beziehungsweise in die startet. Nico Schlotterbeck wird am Ende der Saison, also vor Saisonende wird bekannt, dass Nico Schlotterbeck den Verein verlässt.
Oh nein, 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 nein.
Ja, es geht hier um Hot Takes. Es geht hier nicht um wie gesagt, so lauwarme, ja, ich glaube, Mané spielt viel. Es geht hier schon um Hot Takes.
Ja, ja,
okay. Das heißt ja nicht, dass das passiert. Aber ich hau den jetzt halt einfach mal raus.
Ja, check ich. Okay, dann würde ich noch ein Hot Take machen. Das ist der letzte auch zum BVB, weil viel mehr fallen mir auch nicht ein, weil die anderen sind nicht so hot irgendwie, die ganzen Takes. Der Tag ist schon sehr hot, aber ich kann es mir vorstellen. Fabio Silva schießt mehr Tore als Ciro Guirassy.
Boah. Ja, alles klar. Ja, gut, das ist wirklich ein Hot-Tag. Da musst du dir aufpassen, dass du dir nicht die Finger verbrannst, weil mein Hot-Tag ist, pass auf. Ciro Guirassy wird Bundesliga-Torschützenkönig.
Oh, der ist aber mindestens genauso hot. Der ist mindestens genauso hot.
Ja, auf jeden Fall. Aber der Karezas, ja, der hat jetzt da gegen Arsenal, hat er eine Bude gemacht, aber eigentlich legt der lieber auf.
Richtig.
Der hatte letzte Saison 11 Assists in der belgischen Liga, ohne ein eigenes Tor geschossen zu haben. Weil ich glaube, dass die da vorne, die werden deutlich mehr Torchancen kreieren, ja, als in der vergangenen Saison und auch als in der davor. Und in der davor, ja, und es kann ja nicht sein, dass Harry Kane immer jetzt, der wird ja auch älter und älter und älter, er kann ja nicht immer Torschützenkönig werden. Und sonst gibt es in der Bundesliga gar nicht so viele Spieler, die unendlich viele Tore schießen.
Nee. Daher, also es gibt noch Under vielleicht, den würde ich noch irgendwie mit reinnehmen, aber danach hört es auch schon auf. Ich weiß nicht, was Romelu dieses Jahr macht.
Patrick Schick ist auch einer, der viele Tore schießt.
Ja? Aber ja.
Aber der hat ja auch immer Verletzungsprobleme. Ja.
Also ich sage, also für mich geht nichts an Kane vorbei, aber ich hätte auch wirklich absolut nichts dagegen, wenn unsere beiden Tags geht nicht. Aber wenn Guirassy mehr Tore schießt als Kane und Silva mehr Tore als Guirassy, hätte ich auch gar kein Problem mit.
Ja gut, also dann wird Borussia Dortmund deutscher Meister, sorry. Ja?
Und da haben wir es.
Ja, so. Jetzt noch jeweils zwei Takes zur Liga allgemein. Was hast du da im Angebot?
Ich sag mal ganz ehrlich, ich bin mal so frei, wenn El Mala in Köln bleibt und gar nicht mehr wechselt, Köln international.
Oh, Köln international. Boah. Okay, das ist eine wilde Nummer. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch wechselt.
Glaube ich auch nicht.
Und falls doch, ihr Drecksschweine.
Wirklich. Aber wahrscheinlich dann noch für 48 Millionen.
Ja, gut. Was soll man sagen? Oh, ich habe die nächste Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht von einem Hörer, die ich natürlich jetzt nicht abhören kann, aber ich bin mir sicher, dass das Thema nicht ist, wie gerade das Wetter draußen ist. Ja. Okay, also dein Take, sag mir nochmal.
Köln international.
Köln international.
Wer ist der gone?
Okay, dann muss ich mir auch einen zur Bundesliga überlegen. Und zwar, was haben wir denn da noch so im Angebot? Aufgestiegen sind Paderborn, Elversberg und die Blauen. Einer von Paderborn und Elversberg bleibt drin. Ja, also die werden nicht 17, 18. Und selbst wenn einer Relegation spielt.
Gewinnt er.
Ich sag das anders. Ich mach das noch anders. Elversberg bleibt drin.
Okay. So. Spannend.
Ja. Ich gehe sogar weg von dieser Doppelvariante. Das wäre jetzt auch passender gewesen für dich, dass du da immer noch so eine B-Lösung hast. Ne? Ja. Ich mach nur ganz klar, Elversberg bleibt drin. So, bitte sehr. Einen hast du noch.
Das ist auch ein wahnsinniger Hot Take, der auch quasi bedingen würde. Na, bedingen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen würde, dass wir am Ende des Jahres, am Ende der Saison am Borsigplatz stehen. Der FC Bayern München holt einen Titel dieses Jahr oder diese Saison und das ist die Champions League.
Oh, okay. Okay. Ich notiere mir das hier alles und diesen Zettel werde ich bis Saisonende, werde ich den nicht wegwerfen. Mhm. Ich habe immer so kleine Notizzettel, wo ich immer nochmal aufschreibe, was in der Sendung gesagt wurde, damit ich dann hinterher eine gute Inhaltsangabe schreiben kann und so weiter. Bayern gewinnt die Champions
League. Aber nur die Champions League,
sonst,
ne?
Ja, aber okay, also auch nicht den Supercup, ja?
Ja, das ist der.
Okay, Supercup zählt nicht.
Meisterschaft,
ja,
Pokal, Champions League, davon gewinnt Bayern nur die Champions League.
Okay, jetzt habe ich noch einen übrig für die kommende Saison. Ein Hot Take. Ich habe ja schon gesagt, wer drin bleibt, dann muss auch jemand absteigen, der aktuell nicht damit rechnet oder wo es unwahrscheinlich ist. Gut, du hast gesagt, Köln spielt international, dann halte ich dagegen, obwohl ich den FC sehr mag und du weißt, was jetzt kommt.
Nein.
Der FC verabschiedet sich in die zweite Liga.
Oh.
Ich hasse es, aber es ist ja auch ein Hot Take.
Ja, es muss hot sein.
Es muss ja auch ein bisschen provozieren, ja. Die Leute müssen sich aufregen, wenn sie das hören und denken, was hat der denn getrunken?
Ey, du, es ist vollkommen fein. Ich bin der sagt Köln international. Du bist der Köln absteigen lassen möchte. Also von daher vollkommen fein. Ich bin der Sympathische.
Ja, möchte
hier.
Auf gar keinen Fall.
Ich bin der Sympathische hier in der Runde dann.
Ja, okay, das ist klar. Nein, also wenn ich mir aussuchen kann, was passiert, dann muss ich tatsächlich sagen, spielt der FC bei mir auch immer Champions League.
Mhm.
Ja. So, und dann spielt außerdem Champions League natürlich Borussia Dortmund und haltet euch fest, natürlich auch Leverkusen, weil das ist auch um die Ecke. Dann kann man da auch Champions League gucken. Mhm. Und der MSV Duisburg.
Genau. Okay.
Das wären meine vier Champions League-Teilnehmer aus Deutschland.
Check ich.
Dann hat man es nicht ganz so weit. Und Bochum würde dann natürlich wieder aufsteigen. Ist ja logisch.
Ja.
Ich hatte ja auch mal so eine NRW-Liga. Mhm. Da waren natürlich auch Alemannia Aachen mit dabei und der Bonner SC und so, damit man nicht so weit auswärts fahren muss.
Ja.
Weil das habe ich jetzt wieder festgestellt. Ich war doch vergangenes Wochenende, da war ich mit einem guten Freund in den Niederlanden, in 's-Hertogenbosch. Da haben wir gesehen, FC Den Bosch gegen Almere City FC. Mhm. Und auch richtig geile Stimmung. Passten aber auch nur 8.500 ins Stadion. Und dann sind wir danach noch relativ spontan. Wir haben uns auf der Tribüne in 's-Hertogenbosch auf dem Handy die Tickets bestellt für Westerlo gegen Saint-Gilloise. Das war dann am Ende 5-1 für Saint-Gilloise. Da waren auch ein paar Spieler dabei, die richtig gut zocken konnten. Und das ist ja dann belgische Liga und das vorher war zweite niederländische Liga. Da liegen auch nur 75 Autominuten zwischen den beiden Stadien. Und da haben wir so einen Trip gemacht und da habe ich immer wieder gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn Dortmund mitten in den Niederlanden liegen würde. Ja, also einfach genau in der Mitte.
Ja, check ich.
Dann hast du es nicht weit zum Meer. Jedes Auswärtsspiel maximal 1,5 Stunden entfernt, wäre überragend.
Ja, aber muss ich auch sagen, ich sag mal, wir haben ja jetzt auch den Luxus, dass aus dem Ruhrgebiet, aus NRW viele Vereine auch Bundesliga spielen, ne?
Ja, natürlich.
Klar, wäre natürlich noch schöner, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre Essen wieder in der Bundesliga, Bochum wieder in der Bundesliga, Duisburg wieder in der Bundesliga.
Fortuna Düsseldorf zum Beispiel, ja.
Ne? Aber ich sag, wir haben trotzdem noch, ich glaube gerade, wenn man das vergleicht mit Vereinen wie Union oder auch, wer war das noch, der so weit fahren muss? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch
Hansa Rostock musste in der dritten Liga.
Ja.
Da ist ja nichts im Nordosten.
Ja, deswegen, ich glaube, wir haben es schon gut. Ne? Also wir haben schon viele Strecken, die so innerhalb von 2 Stunden schon erreichbar sind.
3 Vereine, die du nicht in der Bundesliga haben willst, welche sind das?
Die jetzt Bundesliga spielen?
Ja.
Boah, auf jeden Fall Hoffenheim. Die anderen, Leverkusen gehört auch mittlerweile dazu, muss man leider einfach sagen. Ich glaube,
die sind
Elversberg.
Von 1904, ne?
Ja.
Also so jung sind die nicht mehr als Verein. Ne?
Ich glaube, Elversberg, auch wenn ich den Durchmarsch irgendwie echt sympathisch fand letztes Jahr, auch wie sie mit Ole Burg umgegangen sind, ist einfach zu klein, macht keinen Sinn. Die Blauen, auch wenn ich sie nicht ausstehen kann, die gehören leider auch in die Bundesliga. Wer ist der dritte Verein? Hoffenheim, Elversberg. Und jetzt muss ich mich unbeliebt machen bei irgendeinem Verein, weil die sagen werden, wir gehören auf jeden Fall in die Bundesliga. Ich nehme noch... Verdammt.
Mhm.
Ach, Leipzig ist ja noch da. Mein Gott, wir können nicht Leipzig vergessen.
Ah,
ja, weg mit denen. Mein Gott, da muss ich mich gar nicht unbeliebt machen. Die habe ich total übersehen gerade irgendwie.
Ja, ich nehme den FC Bayern München.
Okay.
Ja, ich habe nämlich jetzt wieder überlegt, ich kann vielleicht oder gehe wahrscheinlich nicht zum Supercup, sondern muss zum Supercup des Handballs und der ist in München und du fährst aus Dortmund verdammte 6 Stunden mit dem Auto nach München.
Ja.
Es ist wirklich echt lächerlich.
Ja.
Und deswegen, ich hasse das, das Stadion kotzt mich auch irgendwie an und ich brauche das nicht und diese Überbayern nerven mich auch und ich glaube auch, dass der BVB nicht jedes Jahr Meister werden würde, wenn es die Bayern nicht mehr gäbe, sondern da wäre auch ein bisschen mehr Wettbewerb, das wäre alles wunderbar. Also ich möchte die Bayern nicht mehr dabei haben. Dann möchte ich nicht mehr dabei haben, weil es auch, ja, wobei Berlin ist gar nicht so weit. Ja, jetzt ein Jahr Elversberg, das ist ja auch okay, auch wenn mein Hottake sagt, dass die drin bleiben. Ich hätte, ja, Hoffenheim brauche ich auch, Hoffenheim und Leipzig brauche ich auch nicht, das muss ich sagen. Wir haben ja schon mit Wolfsburg, haben wir ja einen schon rausgekickt jetzt letzte Saison, ist schon gut gelaufen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück spielen die sich in der zweiten Liga fest, das wäre ja auch nicht schlecht.
Das wäre auch ein Hot-Take, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich leider.
Ja, ja. Sollte der BVB nach der Karezas-Verpflichtung eine Partnerschaft mit Sorbas eingehen? Kennst du Sorbas auf der Hohen Straße?
Das ist ein Grieche?
Bitte? Ja. Also, da gibt es jetzt Karezas-Teller.
Ja? Ehrlich?
Ja.
Smart.
Ja, ja. Ja, mal gucken, ob sie das auch wirklich machen. Ich habe das jetzt ja einfach rausgehauen, aber wenn es stimmen sollte, ja, dann werdet ihr es feststellen.
Ja, angeblich gibt es ja auch noch diesen einen Griechen auf der Liste beim BVB. Giannis Konstantelias.
Ja, der spielt nochmal wo? Bei
PAOK Thessaloniki.
Bei PAOK, genau, ja. Der ist aber schon so 23,
genau,
ne?
Ja.
Hm?
Der ist angeblich auch auf der Liste.
Kannst du ein paar Statistiken nennen? Du scheinst das ja gerade irgendwie aufzuhaben.
Jetzt mir ein Sekündchen. Dieses Jahr Euroleague-Quali. Dieses Jahr eine Euroleague-Quali. 4 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Mhm. Letztes Jahr hat der Mann in der Super League, ich denke, das ist die griechische Liga, schätze ich mal.
Ja.
18 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen. Europa League 7 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Und dann noch Kypello, Eladas, vielleicht Pokal, denke ich mal. Ja. 5 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen.
Klingt ganz solide. Ist halt schon 23.
Ja.
So, wenn ich behaupte jetzt mal, wenn der so überragend gut wäre, dann hätte er vielleicht schon vor 2 Jahren irgendwie hier mal Spuren hinterlassen und die Leute hätten über ihn gesprochen. Heißt aber nichts.
Das ist richtig.
Ja, es kann ja auch genau sein, dass das das ist, was die brauchen, dass er das Profil mitbringt. Also warum nicht? Hier wird gefragt, nennt mir bitte jeweils 3 Gründe, warum die nächste Saison furchtbar wird.
Furchtbar?
Ja, da möchte jemand mal nicht positiv sein. Sondern was sind denn Gründe, warum es nicht klappen könnte? Machen wir es mal so.
Also für mich ganz klar auf der 1 ein Matcher schwere Verletzung.
Mhm.
Weil ich glaube, wenn Felix ausfällt, man kann es doch machen, Felix oder Anton. Ich finde Anton auch wahnsinnig wichtig mittlerweile. Ein Matcher oder Anton schwere Verletzung wäre für mich nicht ein Todesstoß, aber schon hart. Weil die zu ersetzen wird brutal schwer dann. Auch wenn Schlotti jetzt bald wieder fit ist. Das wäre so ein Punkt. Ich blicke eigentlich recht positiv in die Saison, eigentlich außer Verletzungen.
Ich auch. Ich pass auf, ich sage einen Grund, warum die Saison furchtbar werden könnte, nicht wird, ja, sagen wir es mal so. Karezas zündet überhaupt nicht.
Mhm.
Weil ich glaube schon, dass auf ihn im System viel ausgelegt sein wird.
Ja.
Und dass er mit seiner Art in den Videos, die ich gesehen habe, also wie er mit dem Ball umgeht und jetzt auch das Spiel gegen Arsenal, dass er so viele neue Impulse gibt und so viel auch Optimismus in die Mannschaft reinträgt und auch Selbstvertrauen, dass wenn der nicht zündet, dass es dann echt eng wird. Das Zweite, warum es eine furchtbare Saison werden könnte, ist, wenn man den Supercup wirklich miserabel spielt, also wirklich miserabel spielt, und das erste Heimspiel gegen den HSV nicht gewinnen sollte.
Ja.
Weil dann ist ja direkt wieder dieses, klappt das denn hier nicht?
Ja.
So, und das könnte ein Problem sein. Und jetzt musst du ja was Zweites überlegen. Ich überlege mir noch was.
Eine Sache kann ich ganz in deine Nähe gehen. Pokal aus.
Oh, Pokal
aus. Nein. Was spielen die? 4., 5. Liga? Du kannst da nicht rausfliegen.
Nein, natürlich.
Aber für den Fall, dass es passieren sollte, Ende. Also dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
Ich nehme noch eine Horrorauslosung in der Champions League.
Aber hast du gesehen, was Horror wäre?
Ja, das sind geile Gegner.
Ja, aber es ist auch nicht so Horror. Aufgrund dessen, dass du ja auch die ganzen Töpfe hast und wir ja in 2 sind, in 3 und 4 sind selbst die Horrorgegner, finde ich die nicht so schlimm. Und es kommen ja eh super viele weiter. Das brauchst du 10 Punkte, glaube ich. Selbst wenn du dann aus Topf 1 die absoluten Horrorgegner hast und dann nichts gewinnst, Topf 3 und 4 musst du dann halt 3 Spiele gewinnen und noch 1 Unentschieden, dann bist du ja schon quasi was wieder durch.
Mhm.
Ne? Also, ich glaube, so schlimm kann es selbst da nicht sein. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Es könnte weitaus einfacher sein.
So, und was ist denn dein dritter Grund, warum es nicht klappt?
Ja, vielleicht ist vielleicht sogar ein Szenario, was gar nicht so unrealistisch ist, die Formation.
Mhm.
Wenn es mit der Fünferkette nicht klappt und wir die Testspiele waren super. Also gerade finde ich das letzte gegen Arsenal, du hast gesehen, dass wir auch offensiv viel machen wollen und können. Aber wenn das so ein Ding wird wie letztes Jahr, wo alle sagen, boah, wir spielen wirklich einfach keinen schönen Fußball und gewinnen die Spiele so irgendwie so gerade mit 1-0, dann könnte die Saison, obwohl sie vielleicht ergebnistechnisch vollkommen fein ist, dass du so 2. bis 4. wirst und eine souveräne Saison spielst, könnte sie vielleicht trotzdem dadurch, dass du die Spiele nicht schön gewinnst, für den Fan nicht so geil werden. Verstehst du?
Also im Prinzip das Gleiche, was wir jetzt gesehen haben.
Genau, Nur das letztes Jahr fand ich es noch in Ordnung, weil vielleicht waren wir auch spielerisch einfach noch, haben wir den Kader, oder ich zumindest den Kader zu hoch gelobt, dass sie zu viel können. Aber jetzt mit eingespielten Spielern, mit neuen Spielern, mit einem Karezas und mit noch einem neuen Offensiven, den wir verpflichten, da erwartet man dann nochmal mehr. Und wenn es dann so wird, dass man sagt, boah, jedes Spiel, wir gewinnen sie irgendwie, keiner weiß aber genau wie, und das ist mehr Glück als Verstand, das könnte die Saison auch ein bisschen kaputt machen, obwohl sie vielleicht am Ende ergebnistechnisch gut aussieht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Albert hat eine sehr interessante Frage bei Twitter gestellt. Benzi Baini, Schlotterbeck, Anton Gadou, Mane und Reggiani sind meiner Meinung nach einer zu viel. Sollte man Reggiani oder Mane lieber verleihen, um ihnen Spielpraxis auf Profiniveau zu ermöglichen? Du hast ja eben schon rausgehauen, und das ist ja auch die Tendenz, dass Filippo Mane jetzt quasi aktuell bei der Schlotterbeck-Verletzung Verteidiger Nummer 4 ist. Mhm. Und dann ist natürlich die Situation für Reggiani äußerst schwierig.
Ja.
Und der braucht ja eigentlich Spielpraxis. Er kann natürlich immer noch in der U23 spielen. Also das ist auch okay. Wie würdest du es machen? Würdest du den eventuell ausleihen? Weil ich habe aktuell das Gefühl, natürlich habe ich mich sehr gefreut in der vergangenen Saison, auch über sein Tor und so weiter.
Ja.
Ich glaube, dass bei ihm am Ende die Qualität für Borussia Dortmund nicht reichen wird. Aber es ist nur mein Gefühl.
Ist, finde ich, auch wahnsinnig schwierig. Habe ich mir auch gedacht, als wir dann Gadou geholt haben, dachte ich mir so, oh, also wir haben andere Positionen, wo wir viel mehr Handlungsbedarf haben als auf der Innenverteidigerposition. Deswegen bin ich da auch gespannt. Ich glaube, dass es gerade perspektivisch mit Pokal und mit Champions League auch gut ist, wenn wir da breit aufgestellt sind. Man darf auch nicht vergessen, es ist auch immer noch ein Emre Can da, der jetzt irgendwann auch zurückkommen müsste. Mitte des Jahres, denke ich mal, so jetzt so Richtung Oktober, November kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, du hast noch Spieler oder du hast halt sehr, sehr viele Spieler, und ich glaube, dass am Ende vielleicht sogar eher so ein Benze bei ihnen der Leidtragende sein könnte, dass man sagt so, ey Rami, wir haben die jungen Spieler, die machen es richtig gut. Die kriegen dann vielleicht den Vortritt sogar vorne Benzabini, wobei ich da auch sagen muss, den fand ich auch letztes Jahr sehr, sehr gut. Also ich finde, Benzabini hat letztes Jahr eine super Saison gespielt. Deswegen ist es einer zu viel. Vielleicht kann es perspektivisch mit Champions League und Pokal und Verletzungen auch darauf hinauslaufen, dass ich sage, es ist vielleicht doch ganz gut, wenn wir ihn haben. Ja. Ne? Und du hast gesagt, der ist 18, der kann auch U23 spielen, der kann theoretisch noch U19 spielen. Es ist in Ordnung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, dass Spieler unzufrieden sein werden, wenn es keine Verletzungen gibt.
Dass die in der Regel immer gibt, glaube ich, wird das Problem nicht sein.
Ja.
Aber ja, gerade die Jungen müssen spielen. Deswegen ist das für einen 18-Jährigen in der Regionalliga wahrscheinlich durchaus okay.
Mhm.
Nochmal, ich bin sehr gespannt. Kaua Pratsch und Justin Lerma, werden die überhaupt so viel bei den Profis Einsatzminuten bekommen? Unwahrscheinlich.
Ja.
Spielen sie dann viel U23 oder eher U19? Ich würde schätzen und fände es auch gut, wenn sie eher U23 spielen
Glaube ich
würden.
Auch, ja.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung zu dem Thema. Hier wird gefragt, glaubt ihr, dass Marcel Sabitzer noch eine große Rolle beim BVB spielen wird? Und jetzt pass auf. In der österreichischen Nationalmannschaft spielt er in einer offensiven Dreierkette vorne links.
Ja.
Diese Position ist ja gerade beim BVB so ein klein bisschen vakant.
Mhm.
Kannst du dir vorstellen, dass Niko Kovac sagt, weil der ja für Österreich oft sehr gute Spiele macht, setze ich den da vorne auch bei Borussia Dortmund ein?
Glaube ich eigentlich nicht. Hätte Sabitzer spielt auf der Position schon lange in Österreich. Wenn er es machen wollen würde, hätte er es jetzt ja schon gemacht. Hat er nicht. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass Sabitzer, der wird nicht mehr so viel Spielzeit bekommen die letzten Jahre, seitdem er gekommen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass er relativ wichtig sein wird, alleine aufgrund der Breite im Mittelfeld. Du hast dann quasi 4 Spieler, die diese Position spielen können, mit dem Matcher Bellingham, Choupo-Emeka und Sabitzer. Und ich glaube, dass da auch mit der Rotation die alle auf vernünftige Minuten kommen werden. Aber ich glaube schon, dass das klare Mittelfeld ein Matcher und Bellingham sein wird. Weil ich finde, auch Bellingham hat sich wahnsinnig gemacht im letzten Jahr. Der wird auch, glaube ich, eine super, super wichtige Rolle beim BVB dieses Jahr einnehmen. Und ich glaube, dass Sabitzer so ein bisschen quasi, ja, der Leidtragende nicht, der hat letztes Jahr schon nicht mehr so viel gespielt, aber dass der jetzt auch nicht viele Minuten machen wird, und ich glaube auch nicht, dass er offensiv eingesetzt werden wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Seid ihr eigentlich auch genervt von diesem 10 Poker um Elmala? Also, mittlerweile ja sind wir nur genervt vom Ergebnis,
ja.
nicht vom Poker an sich. Hat dich das genervt?
Nee, also Ich verstehe es aus beiden Seiten, dass man da so ein paar Spielchen macht, aber ich denke mir so, Leute, setzt euch doch bitte an einen Tisch, dass angeblich ja Köln nach dem ersten Angebot vom BVB nicht mit denen reden wollte. Ey, setzt euch an den Tisch. Ihr werdet beide ungefähr wissen, was ihr für ein Budget habt, was ihr haben wollt. Dann sagt der eine, ey, mein letztes Angebot wäre 48 Millionen. Sagt der andere, so, naja, 50 lassen wir nur gehen. Dann sagt man direkt, passt nicht, dann halt nicht. Ich fand es jetzt am Ende ein bisschen langgezogen, weil ich mir denke, setzt euch einfach an den Tisch und redet doch einfach mal offen. Aber ich bin auch nicht drin im Geschäft. Ich glaube schon, dass das Ganze ein bisschen komplizierter ist als bei FIFA, wenn man das da in der Karriere macht. Aber ich finde, man hätte es auch ein bisschen kürzer schon halten können, ja.
Kennst du noch das Videospiel Anstoß?
Nee, ne? Nee.
Das war das Fußballmanager der 90er Jahre.
Okay.
Das war noch ein ganz geiles Spiel. Ja. Du bist ja ein bisschen jünger, aber ich habe seit einigen Jahren gar nicht mehr die Muße. Ich habe früher unglaublich viel FIFA gespielt, aber also und auch nie online, muss ich zugeben.
Krass.
Ja, immer nur, wenn ich mit Leuten irgendwie, wenn ich die zu Besuch hatte oder ich bei denen war, dann war das immer ganz nett, bis dann einmal der Controller irgendwie ganz unglücklich auf den Boden geknallt ist. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
Ja, kenne ich.
Ja. Unter Kehl gab es beim BVB die Elefantenrunde, wenn Entscheidungen beschlossen wurden. Wie sieht es heute bei der Entscheidung von Transfers aus? Wie viele Entscheidungsgewalt haben Kramer, Rickenburg und Kovac bei anderen Themen rund um den BVB? Also sie haben ja explizit gesagt, es gibt keine Elefantenrunden mehr. Aber natürlich muss es Absprachen geben. Hier wird jetzt Niko Kovac mit reingenommen. Ich finde am Ende, so hart das klingt, der Verein braucht eine Philosophie, eine Idee, eine DNA. Und am Ende muss man dann gucken, welchen Trainer man dazu holt.
Ja.
Aber man kann eigentlich nicht vom Trainer abhängig machen, welche Spieler man holt. Ich erinnere mich nur an Thomas Tuchel und André Schürrle, 30 Millionen Euro ins Grab geschüttet.
Ja. Ja, es ist, ich finde, es ist immer schwierig bei sowas. Ich finde, der Trainer muss schon irgendwie ein bisschen mitentscheiden können. Aber an sich ist der Trainer, es ist im heutigen Fußball leider so, die Variable, die am schnellsten ausgetauscht werden kann. Also, das hast du jetzt gesehen, auch beim BVB die letzten Jahre, die Trainerwechsel, es gab einfach wahnsinnig viele Trainerwechsel. Und es ist halt auch am einfachsten. Du wechselst einfach mal einen Trainer als den kompletten Kader aus. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt scheinbar einfach sagen, so, ey, wir haben den und den Kader. Und in dem Kader haben wir da und da noch Schwachstellen. Passen die quasi da rein, diese Schwachstellen zu lösen? Wir hatten letztes Jahr das große Problem, dass wir keine Kreativspieler hatten. Keine 1 gegen 1 Spieler. Was hat man gemacht? Okay, wir holen einen Karezas, der kann das beides par excellence. Und wir holen ein Spielertyp, Said Elmada, der das auch richtig gut kann, damit wir quasi das Problem, was wir letztes Jahr hatten, lösen. Dann sagen sie jetzt auch noch, ey, wir haben keinen richtigen Holding Six, keinen defensiven Sechser, der auch mal einfach nur den Gegner weghaut und hinten mal für so ein bisschen Sicherheit nochmal sorgt, haben sie jetzt auch auf der Liste. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass man sagt, ey, wir holen einfach Spieler, die reinpassen und nicht mehr quasi so diese Opportunitätstransfers. So, du siehst, da ist eine Opportunity bei einem, weiß ich nicht, bei einem Guirassy, der macht es super, keine Frage. Aber der ist gerade günstig zu haben. Ob er reinpasst oder nicht, ist erstmal egal, den holen wir. Der ist günstig zu haben. Der hat eine Aufstiegschance, die ist relativ günstig. Ziehen wir einfach mal, weil der Spieler ist halt günstig. Aber ob er ins System passt, war da, fand ich, immer erstmal so zweitrangig. Ob er überhaupt die Lücken schließt, die wir haben. Und ich finde, dieses Jahr ist es mehr so, dass man sagt, ey, wir haben da und da die Lücke, die wollen wir schließen. Wir hätten dann noch ein, zwei Spielmöglichkeiten für Talente. Dann holen wir noch ein, zwei Talente, die wir perspektivisch aufbauen können. Und das finde ich viel, viel besser, einen viel, viel besseren Ansatz. Und deswegen bin ich gerade auch so happy mit den Transfers, weil man einfach einen Plan dahinter erkennt und sagt, okay, das macht Sinn. Und die holen auch wirklich, die setzen sich da mit den Spielern auseinander. Ich glaube, das hat, ich weiß gar nicht, was Patrick Berger, der es erzählt hatte, oder auch vielleicht noch mal anders, dass unter Kehl immer telefoniert wurde. So, ey, wir hätten Bock auf den Spieler XY, hat er nicht Bock vorbeizukommen. Ein Burg sagt, Kostas Karezas, ich finde dich super, ich komme mal rum. Ja, ich komme auch zweimal rum, ich komme dreimal rum. Ich will mit dir persönlich sprechen, ich will dich zu Hause kennenlernen, ich will deine Familie kennenlernen und ich will dir den BVB näher bringen. Und das ist halt, das merkt man gerade, finde ich, dass das einen großen Unterschied macht. Und dann kriegst du halt auch Transfers-Ziele wie einen Karezas. Ob du den von einem Jahr bekommen hättest, weiß ich nicht. Ne? Und ich mag Kehl, er hat viel für den BVB getan, ich möchte gar nicht gegen ihn schießen. Aber du merkst, ein Ole Burg weiß zu 100%, was er macht. Und ein Kehl, vielleicht auch, weil er einfach die Erfahrung nicht hatte, für den war vielleicht der BVB am Anfang nochmal zu groß.
Ja, das kann durchaus sein. Jetzt hatte er aber auch einige Jahre Zeit, um zu lernen.
Ja.
Und das, was du gerade beschrieben hast, ja, Burg, der fährt da nach Genk. Und klar, ist natürlich auch nicht so weit weg, da kann man mal eben hinfahren. Aber er trifft sich mit dem Spieler und ich finde das bei Transfers ganz wichtig.
Ja.
Kannst natürlich auch viel über Videocalls machen, aber nur telefonisch sollte es dann doch nicht sein. Und du solltest auch den Spieler und vielleicht dann auch bei so einem jungen Spieler die Familie auf jeden Fall mal getroffen haben, bevor du das eintütest. Und damit auch zeigen, wie wichtig dir der Transfer ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. damit kannst du halt auch Spieler beeindrucken auf eine positive Art und Weise, mhm, zu sagen, hey, du bist wichtig in unseren Plänen, wir wollen dich auf jeden Fall haben, ich bin jetzt zum 5. Mal in Genk und wenn du nicht ja sagst, dann komme ich auch ein 6. Mal. So,
ja,
so wünsche ich mir das eigentlich. Ja, das sollte Borussia Dortmund auf jeden Fall vorleben, nicht nur jetzt bei den Profifußballern, sondern vielleicht auch mal in anderen Sparten, aber das ist nur eine Geschichte am Rande.
Ja.
Jedenfalls finde ich das sehr, sehr gut und mir gefällt da auch, dass Ole Boog nach außen so ruhig ist.
Ja.
Das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, und da habe ich auch immer mit Hörern drüber diskutiert, da hat mir dann Markus auch gesagt, ja, du sprichst ja wie einer aus dem Vorstand, weil ich immer sage, solche Sachen musst du ganz rational erledigen. Mhm. Du kannst nicht mit Emotionen in Transferverhandlungen gehen. Das wird am Ende zu nichts führen.
Ja.
Und daher glaube ich, dass Ole Boog dafür sehr gut geeignet ist,
ja.
Ja, dass er genau diese Eigenschaft mitbringt.
Hundertprozentig bin ich bei dir. Auch wie er in die Interviews geht, wie er, ich weiß, ich auch mal schön finde, was mich zum Beispiel bei den Bayern sehr genervt hat die letzten Jahre, wenn ein Spieler auf der Liste des FC Bayern war, wurde direkt drüber geredet. Haben die Bayern teilweise auch gesagt, die Leute, die da gearbeitet haben, die Vorstände teilweise, so, ja, den Spieler finden wir interessant und da sind wir gerade an der Verpflichtung dran. Fänden wir cool, wenn er zu uns kommen würde, der kann das, dass wir den wollen, ist kein Geheimnis. Und ich finde, über Spieler, die nicht bei dir spielen, redest du nicht. Das ist nicht, du darfst darüber nicht sprechen, als wenn es schon dein Spieler wäre. Und du sagst auch nicht öffentlich, dass du den unbedingt haben möchtest, dass du den verpflichten möchtest, dass wir schon Angebot gemacht haben. Wenn es dein Spieler ist, dann sprichst du darüber. Jetzt bei Ricken zum Beispiel, Transfer ist vom Tisch. Er sagt einmal, wir waren dran, es passiert nichts. Vorher ist aber nichts nach außen gedrungen. Und auch alle haben gesagt, Zeid Elmada ist kein Spieler von Borussia Dortmund und darüber reden wir nicht. Genauso wie bei Karezas. Alle wussten schon, es war klar, er kommt. Aber es war noch nicht offiziell bestätigt und bis ein, zwei Tage davor hat keiner dazu was gesagt. Und das finde ich auch genau richtig so.
Ja, also da ist auf jeden Fall eine Veränderung auch zu spüren, ja, bei Borussia Dortmund, finde ich tatsächlich sehr gut. Dann habe ich noch eine Hörerfrage. Versuchst du manchmal in deinen Stories oder Videos bewusst ein bisschen provokant zu sein?
Ja, hundertprozentig. Also ich habe gestern wieder ein Video gemacht, wo ich ganz klar gesagt habe, dass Dortmund-Fans denken, sie werden wieder Meister. Aber das Problem ist, es ist jetzt nicht unbedingt krass provokant, würde ich sagen, sondern es spiegelt auch einfach so ein bisschen mich wider. Also ich bin halt wahnsinnig, wahnsinnig optimistisch. Wenn du mich jetzt fragst, wer wird Meister, ich sage dir, ich würde Geld wetten auf den BVB. Da würden die meisten sagen so, nein, bist du doof? Es passiert nicht. Aber ich denke mir halt einfach immer so, ey, ich gehe lieber mit Nagel ran und sage, ey, das wird geil, ich habe Bock, die Saison wird super. Und dann passiert es halt nicht als andersrum. Aber es gibt auch viele, die es andersrum sehen. Lieber ein bisschen tiefer stapeln und dann doch freuen, wenn es doch passiert. Aber das bin einfach halt ich. Und deswegen, natürlich provoziere ich auch ein bisschen in den Videos. Natürlich, gerade, was auch ein bisschen random eigentlich ist, gerade wenn ich Videos vom BVB mache, dann provoziere ich mehr die BVB-Fans, glaube ich. Und die anderen sagen immer so, ja, typisch BVB-Fans wieder, obwohl ich selber BVB-Fan bin. Aber ich denke mir, ich muss über mich selber lachen, über meinen eigenen Verein lachen können, damit ich auch über andere lachen darf, über andere Vereine. Ob es jetzt die Blauen sind, ob es Bochum sind, ob es auch mal Bayern ist, wenn die irgendwie mal ausnahmsweise irgendwas verlieren. Und deswegen, ich finde, es gehört alles dazu. Provokant sein, natürlich, dann kommen die Videos auch besser an. Es ist so, wenn ich ein Video mache und sage, Dortmund wird Meister, kommt das viel besser an, als wenn ich sagen würde, ja, Dortmund wird dieses Jahr Dritter. Und das ist ja halt keine, ja, warum sollte man das Video angucken? Natürlich. Aber ich glaube, dass es sich bei mir schon sehr in Grenzen hält. Es ist, glaube ich, noch alles sehr, sehr human.
Ich habe eine perfekte Frage dann zum Abschluss. Was glaubst du eigentlich, auf welchem Rang landet Borussia Dortmund am Ende der kommenden Saison?
Borussia Dortmund wird von den 18 Mannschaften in der Bundesliga nächstes Jahr tatsächlich den ersten Platz einnehmen.
So, wenn das mal keine Aussage ist. Das ist wieder so ein Video, das geht, ja, nicht komplett viral, aber ich denke, der eine oder andere wird sich's angucken. Das wollten wir übrigens auch wieder hören, hier in der schwarz-gelben Runde. Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben gut eine Stunde 20 schon gesprochen und das ging mal wieder ratzfatz.
Ja.
Wir sind da durchgejagt. Nächste Woche gibt's auch eine Sendung. Ich weiß noch nicht wann. Es kann ein bisschen früher in der Woche sein. Ich bin beruflich nämlich unterwegs. Tatsächlich fahre ich nach Leipzig, aber ich gucke keinen Fußball. Das kann ich euch versprechen. Und dann wird's vielleicht auch Ende der Woche, muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ihr werdet es mitbekommen. Also folgt der schwarz-gelben Runde auf Instagram und auf YouTube, kommentiert, liked, sendet weiter und so weiter und so fort. Josh, danke für deine Zeit und nächste Woche sehen und hören wir uns dann wieder. Ciao.
Ciao, macht's gut.